Stefan Rusmohl, Professor für Journalistik und Medienmanagement. Sie sagen ganz klar, diese Vertrauenskrise können wir wirklich gerne, wie Frau Schlesinger sagt, auch mal in Anführungsstriche setzen, weil wir tatsächlich immer nur so ein bisschen rumradebrechen, wie viel und wer und wo genau die jetzt eigentlich liegt. Die sehen Sie und Sie sehen sie vor allem bei den Medienmachern selbst. Was ist der größte Fehler Ihrer Meinung nach?
Ja, vielleicht, dass die Medienmacher diese Vertrauenskrise, die seit Jahrzehnten schwelt, einfach nicht ernst genommen haben und erst als Pegida auf der Straße war und Lügenpresse skandiert hat, ist das plötzlich ein Thema geworden und war eine Medienhype. Aber wenn Sie sich angucken, Medienforschung, die in den 70er, 80er, 90er Jahren, übrigens finanziert von ARD und ZDF, gemacht worden ist, Langzeitstudie Massenkommunikation, da haben sie Jahr für Jahr, nein, in 5-Jahres-Abständen, um präzise zu sein, nachgucken können, wie das Vertrauen wirklich ja, stückweise, schrittweise nach unten gegangen ist. Und niemand hat sich für diese Medienforschung interessiert. Und ich erwähne das jetzt auch natürlich gerne als Wissenschaftler deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass immer noch die Medien sich für alles Mögliche interessieren, nur nicht für die Forschung, die sich kritisch mit ihnen auseinandersetzt. Und das ist ein ganz großes Problem, denn niemand von ihnen würde zu irgendeinem Doktor gehen, der von sich behauptet, ich interessiere mich nicht für die Erkenntnisse der neuen Medizinforschung, aber ich behandle sie trotzdem gut. Das, glaube ich, würde nicht funktionieren. Und im Journalismus funktioniert es aber. Sie können in der Redaktionssitzung ohne weiteres hingehen und Ihren Kollegen erzählen, was diese Elfenbeinturmwissenschaftler zu sagen haben, ist alles totaler Quatsch und irrelevant. Und dann klopfen Ihnen die Kollegen noch auf die Schultern und das halte ich für sehr gefährlich. Und das habe ich auch in diesem Buch, das gerade so seit 2 Tagen auf dem Markt ist, da kommt jetzt der Autorenstolz natürlich doch noch ein bisschen mit, die informierte Gesellschaft und ihre Feinde sehr deutlich rausgearbeitet.
Okay, das war die kleine Werbeeinlage, unvermuteterweise.
Nein.
Nee, darf man bestimmt nicht. Eva Schulz ist Reporterin und Moderatorin, experimentiert besonders gerne in den sozialen Netzwerken, in diesem Internet mit Social-Media-Experimenten, mit Apps. Sie hat Snapchat-Reportagen gemacht und ist das Gesicht von Deutschland 3000, einem Funkformat, einem öffentlich-rechtlichen Angebot für junge Menschen. Und Sie sind also in diesem Internet, das ich vorhin auch schon mit hochgezogenen Augenbrauen erwähnt habe, als auch ein Problemfeld für den Journalismus heutzutage. Sie versuchen dort aber Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Und wie genau kann Ihnen das gelingen? Was ist Ihre eigene Idee dazu, wie man Glaubwürdigkeit im Internet hinkriegt, während man umringt ist von Informationen, die natürlich teilweise wirklich einfach erfunden sind?
Naja, also zunächst mal sind wir, glaube ich, in diesem deutschen Internet nicht umringt davon. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass zum Beispiel dieses ganze Fake News Ding ist in Amerika ein Riesenthema und ist deshalb, glaube ich, auch bei uns in der Wahrnehmung sehr groß, ist aber, wenn man das mal wirklich analysiert, in Deutschland sehr viel geringer. Also wir haben sehr viel geringere, weniger Fake News Quellen. Im Übrigen sind die größten und reichweitenstärksten Fake News Quellen oft Satiremagazine und die würde ich auf keinen Fall abschaffen wollen. So, der Postillon ist super. Was wir als Deutschland 3000, das im Übrigen nicht nur ein Funk, sondern auch ein RBB-Format ist und von Fritz beim RBB, was Besondere bei uns ist natürlich, dass man nicht wie bei einem etablierten Magazin oder einem Fernsehsender sofort sieht, wo das herkommt. Wir sind nirgendwo eingebettet, das heißt, wir ploppen so auf in den Streams bei Facebook und YouTube und der User muss dann selber entscheiden, vertraue ich da jetzt oder nicht. Und es ist nicht so, dass man nicht rausfinden kann, wozu wir gehören. Es gibt ein Impressum, es gibt Logos hinten im Abbinder und so weiter. Aber es geht, glaube ich, vor allem darum, da sehr authentisch ehrlich zu sein. Und bei uns wird sehr schnell, glaube ich, deutlich, dass wir da eine komplette Redaktion dahinter haben, die sehr gut recherchiert. Und dann stehe ich da eben auch und sage, so, das und das habe ich rausgefunden. Und das ist mir ganz wichtig, nicht so zu tun, als hätte ich alle Antworten. Also gerade in der Zeit, in der ich berichte und über Politik berichte, gibt es, glaube ich, im Zweifel immer mehr Fragen als Antworten. Und das versuchen wir sehr deutlich zu machen. Diese Beiträge enden oft mit einer Frage. So, das habe ich rausgefunden. Das ist die Haltung, die ich dazu entwickelt habe. Im Übrigen muss die die auch niemand annehmen, der das sich anschaut, sondern da soll man sich dran reiben können. Das ist ja das Ziel, dass ich Leute auf Gedanken bringe in dem Moment, in dem ich sage, also ich sehe das so und du? Und dann ist da schon wieder ein Fragezeichen. Und ich glaube, dann kommt es ganz stark darauf an, eben diesen Dialog zu suchen. Und ich bin so ein Digital Native, das heißt, ich bin schon so aufgewachsen, dass ich immer Medien auch ansprechen kann. Und das war aber ja ganz lange nicht so. Also im Fernsehen, da konnte man nicht mitmachen. Und auch der Spiegel, da gibt es dann die Leserbriefseite. Aber ich glaube, das kam auch erst mit Spiegel Online, dass man gelernt hat, oh, da geht aber noch mehr. Und der Nutzer kann und sollte, glaube ich, in diesen Zeiten auch mal nachfragen. So, wie habt ihr das rausgefunden? Ist das wirklich so? Und hey, da habe ich was gesehen, das sehe ich anders. Und wir als Deutschland 3000 Redaktion sind sehr bemüht, darauf zu antworten und den Dialog zu suchen. Und was ich jetzt spannend fand, gerade im Wahlkampf im vergangenen Sommer, war, dass da sehr oft extreme Meinungen kommen oder auch extreme Kritik. Und dass man dann aber in dem Moment, in dem man darauf antwortet, versucht, das einzuordnen und so einen Einblick in den Redaktionsalltag zu geben, das ganz schnell einfangen kann. Und die Leute sagen, oh, okay, dann, so habe ich das noch nicht gesehen, dann nochmal diese und jene Frage. Und dass man dann so in eine Diskussion kommt.
Mhm. Maximilian Popp arbeitet seit 2010 für den Spiegel, der jetzt schon erwähnt wurde, und ist seit 2016 Türkei-Korrespondent dort. Sie definieren Ihre Rolle als Journalist und Aktivist. Das ist was, worüber sich Journalisten erst mal 3 Jahre drüber streiten können, ob man es darf oder nicht. Aber wieso haben Sie das, wieso sehen Sie sich so?
Ich weiß nicht, ob ich mich als Aktivist definieren würde. Ich habe das mal gesagt tatsächlich. Das war vielleicht eine journalistische Zuspitzung. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass es per se nicht verkehrt ist, für Journalisten Haltung zu haben und damit auch transparent umzugehen. Konkret, jetzt beispielsweise Türkei, ich trete ein für eine antirassistische, antisexistische, pluralistische Gesellschaft, und das bringt mich natürlich im Moment in Gegnerschaft zur türkischen Regierung und zu Recep Tayyip Erdogan. Das heißt nicht, dass ich per se gegen Erdogan bin und Partei per se für die Opposition dort ergreife, weil die türkische Opposition ist in Teilen auch faschistisch, ultranationalistisch. Also es geht weniger direkt um Parteinahme, aber es geht, glaube ich, darum, seine eigene Haltung deutlich zu machen. In der Flüchtlingskrise, in der sogenannten, über die ich zuvor mehrere Jahre lang berichtet habe, ähnlich. Also ich bin nicht per se für eine Partei, für die CDU oder für die SPD, ich bin nicht per se für Merkel oder gegen sie, aber wenn meine Haltung ist, ich will in einem offenen, es geht am Ende um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, und ich will in einer offenen, liberalen, solidarischen Gesellschaft leben, und wenn eine Regierung dann diese Politik verfolgt, bei einer konkreten Frage, in dem Fall der Asylpolitik, dann unterstütze ich das oder schreibe jetzt oder kritisiere es jetzt, wenn es etwas zu kritisieren gibt, wie beispielsweise den Türkei-Deal oder die Abschottung im Hinblick auf Libyen. Das meine ich mit Aktivismus. Ob das dann Aktivismus ist im strengeren Sinne, hängt davon ab, wie man das Wort Aktivist definiert. Aber Haltung, finde ich, ist nichts Falsches im Journalismus.
Sie kennen unsere Diskutanten jetzt. Wir wollten tatsächlich diese Veranstaltung aber nicht ohne Sie, die Sie hier alle sind, führen. Und es gibt am Ende eine Fragerunde, bei der sich alle beteiligen können. Es gibt aber auch die Kolleginnen und Kollegen von der Kooperative, die vorher schon hier durchs Publikum gelaufen sind und verschiedene Themenaspekte mit Ihnen besprochen haben. Da wurde zum Beispiel gefragt, es heißt noch häufig, dass es in Deutschland und Europa eine Vertrauenskrise der Medien gibt. Worauf ist es eigentlich Ihrer Meinung nach zurückzuführen? Was hier schon angedeutet war, kennen Sie. Wir wollten aber auch gerne wissen, was Sie dazu sagen, und schauen uns das mal kurz an.
Ja, um noch ganz platt zu sprechen, auf die vielen Fake News, die sich ja dann wirklich sehr oft als Fake News, als Falschmeldung rausstellen und sehr aufgebauscht werden. Und das ist in Deutschland leider durch Facebook, Twitter und so weiter auch sehr verbreitet. Und ich stelle es selber fest und kann es natürlich nur testen an Sachen, die ich selber einschätzen kann oder wo ich schon war oder wo ich dran teilgenommen habe. Aber ich denke schon, dass da ein bisschen Vertrauen verloren gegangen ist.
Ich kann ja von meinem Leben reflektieren, so wie ich in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, wo das Konfliktaustragen noch größer war als heute und heute wohl eher im Vordergrund steht die Bildung eines Konsenses. Und der Konsens, der drückt sich auch in der Politik aus, der drückt sich aus möglicherweise auch in den Medien und in anderen Dingen, dass man versucht, krampfhaft zu einer Einigung zu kommen und nicht mehr einen Konflikt austrägt, wie ich es noch gewohnt war.
Ich glaube jetzt gerade mit Donald Trump und Fake News, dass es immer weniger Klarheit gibt, was richtig, was falsch ist, weil Politiker auch versuchen, Medien zu beeinflussen. Und dadurch ist halt der Ruf der Medien an sich in Gefahr gekommen, würde ich sagen.
Sie haben vollkommen recht. Die Jugendlichen in unserem Verein sehen das genauso wie Sie. Und noch was noch schlimmer ist, sie wenden sich von den Medien ab. Das ärgert mich dumm und dämlich. Für mich ist die Tagesschau das Flaggschiff überhaupt der Nachrichten. Und die sagen, ich werde da bekloppt gemacht. Ich sehe das vollkommen anders. Aber was wir richtig sagen, die Jugendlichen, ich bin der Chef vom Kulturverein Brücke 7, die Jugendlichen sagen, Journalist ist nicht nur ein Titel. Jeder kann sich heutzutage Journalist nennen. Er braucht es ja nicht studieren. Er ist also kein anerkannter Beruf. Sondern Journalisten haben richtig Verantwortung. Haben richtig tolle Verantwortung.
Ich finde das sehr komplex. Also das hängt für mich mit der gesamten politischen Situation zusammen. Und ich denke einfach, dass es auch sehr viele Medien gibt, die halt, denen es nur darum geht, die Auflagen zu stärken und dann jede Schlagzeile hypen, die man sich so vorstellen kann.
Ich glaube, durch die neuen sozialen Medien, durch die sozialen Netzwerke und die Vielfalt an Informationen, die es überall gibt, sind die Leute vielleicht verunsichert. Und man kann vielleicht hin und wieder auch so eine gewisse Arroganz der etablierten Medien spüren, also zumindest wird es oft so formuliert.
Ja, um mal ganz platt zu sprechen, auf die vielen Fake News, die sich ja dann wirklich sehr oft als Fake News, als falsch.
Also, danke für Ihre Meinung. Zweimal gucken wir es jetzt trotzdem nicht an, aber vielen Dank für die verschiedenen Anregungen. Ich drösel es mal kurz von hinten aus, die Arroganz der etablierten Medien, das ist natürlich erstmal hart, Frau Schlesinger, Sie repräsentieren eindeutig ein etabliertes Medium. Das mit, die Sache mit der Arroganz, das ist was schon öfter mal genau in so eine Richtung zu hören war. Ihr seid über uns, ihr steht über uns drüber und macht, was ihr wollt.
Das muss uns zu denken geben. Das ist eine sehr ernste Kritik, die wir auch ernst nehmen. Ich kann nur sagen, ja, da ist sicherlich in dem Vorwurf einiges drin, wo wir uns selber angucken müssen. Ich kann aber auch erzählen, was ich in den letzten und berichten, was ich in den letzten, im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, getan hat. Es ist mitnichten so, und da möchte ich Ihnen so direkt widersprechen, es ist mitnichten so, dass uns überhaupt nicht interessiert, welche Glaubwürdigkeit wir haben, welche Kritik an uns ranbrandet. Das hat sich geändert in den letzten Jahren und massiv geändert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Podien, Workshops, Untersuchungen von ARD, ZDF, manchmal auch von einzelnen Sendern, der RBB hat dafür kein Geld, aber der WDR macht sowas in schöner Regelmäßigkeit, selbst erstellt werden, wie kommen wir an, was kritisieren die Leute an uns, was gefällt ihnen, was fehlt ihnen. Dass wir da noch nicht perfekt sind, glaube ich sofort, dass sich auch nicht jeder immer in dem ausreichenden Maße repräsentiert fühlt, das glaube ich sofort. Aber was den Vorwurf der Arroganz angeht, und das, dahinter steht ja auch so ein bisschen des Zynismus, es ist uns doch egal, was die Leute von uns denken, wir haben unser Geld und senden. Dem ist nicht so. Das kann ich Ihnen wirklich bestätigen. Ich weiß, wie Redaktionen drum ringen, das Richtige zu tun, das Richtige wahrzunehmen, wie hart die Diskussion ist, was in welcher Reihenfolge, um bei der Tagesschau zu bleiben, in der Tagesschau überhaupt stattfindet. Was in welcher Reihenfolge, mit welcher Bedeutung und mit welcher Werf in den politischen Magazinen, ob es Monitor, Panorama, Fakt oder Kontraste ist, überhaupt gemacht wird und wie es gemacht wird. Und nochmal, da sitzen ausgebildete Leute. Das sind nicht Menschen, die einfach sagen, ich mache jetzt mal einen auf Journalismus, weil ich irgendwas mit Medien machen möchte. Da sitzen ausgebildete Leute, was übrigens kein Privileg der Öffentlich-Rechtlichen ist. Beim Spiegel sitzen auch ausgebildete, kluge Leute. Herr Popp ist einer davon. Also von daher, das ist nicht so, dass wir da die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, erstens und zweitens da ganz allein auf weiter Flur sind. Es gibt in diesem Land etablierte Medien, die müssen gucken, dass sie glaubwürdig bleiben und tatsächlich die Masse der Bevölkerung abbilden, die verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen. Da wird es immer mal was geben, wo wir sagen, da waren wir zu spät, da waren wir auf dem falschen Trip, da haben wir nicht alles wahrgenommen. Aber es ist längst nicht mehr so, dass wir solche Studien, solche Untersuchungen nicht ernst nehmen. Dazu habe ich selber in zu vielen solcher Workshops und Podien gesessen, immer mit der Frage und mit sich raufenden Haaren, was machen wir da? Wie gehen wir damit um?
Frau Stolarik, Sie würden wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, den Begriff der Arroganz nicht verwenden, aber das, was Sie vorhin in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben, auch selbstkritisch, glaube ich, weil Sie eben auch selbst Medienmacherin sind, geht ja schon doch ein bisschen in die Richtung. Also die Medien haben sich entschieden für ein Bild, was sie repräsentieren und gehen darüber hinweg, dass natürlich die Gesellschaft vielfältiger ist. Wie sehen Sie diesen Vorwurf, den Sie da gerade gehört haben?
Ich kann mich im Prinzip wiederholen, dass ich sage, inwieweit bilden Medien die Lebensrealitäten ab, nicht eine Lebensrealität, nicht die Lebensrealität, wenn wir eine Redaktionssitzung haben. Ich arbeite mit sehr vielen Männern zusammen, also vielleicht, Entschuldigung, ja, es prägt, also meine Redaktion prägt eher die männliche Perspektive, so würde ich sagen, also nichts gegen die männliche Perspektive, aber je mehr wir davon haben, desto besser ist die Berichterstattung, desto glaubwürdiger ist die Berichterstattung. Wenn ich jetzt irgendwie rausgehe, jetzt hier, oder über die Veranstaltung was schreiben sollte und Frau Schlesinger, wir beide schreiben zwei verschiedene Dinge, weil wir verschiedene Perspektiven haben, verschiedene Sozialisation und so weiter und so fort, verschiedene Ausbildungen genossen haben und das meine ich, also es fehlt, wenn ich habe vorher kurz mit Ihnen geredet und gesagt, wenn wir auf Podien immer dieselben Menschen einladen, wenn wir Experten, wenn Sie irgendwie lesen oder sehen oder hören, da sind immer dieselben Experten, die gefragt werden. Warum? Warum traut man sich nicht als Journalist irgendwas anderes zu machen? Ne? Es gibt ja die neuen deutschen Medienmacher, haben zum Beispiel eine Datenbank gegründet, so ein Werbeblog jetzt, heißt Vielfaltfinder, sind Experten von A bis Z, verschiedene Bereiche. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, dass sie vielleicht nicht so einen urdeutschen Nachnamen haben. Ne? Mazda Adli ist einer davon, ein Psychiater und anerkannter Experte im Bereich so Stress und Zite und so weiter. Also sind ja warum traut man sich nicht mehr, warum sind wir Journalisten geworden, ist die Frage auch. Ne? Um irgendwie Mehrheitsmeinung abzubilden.
Sagen Sie noch mal ganz kurz konkret, klappt es denn dann in Ihrer journalistischen Arbeit? Ich meine, Sie schauen die Dinge genauso an. Können Sie konkret auch anders berichten? Oder schauen Sie nach anderen Experten und bringen Sie die auch unter? Denn die eine Sache ist ja, es festzustellen oder auch zu verändern.
Klar, ich versuche es, aber ich bin eine normale, in Anführungszeichen, Redakteurin. Es geht um die Entscheide letztendlich. Es geht um die Menschen, die dann um einen Chefredakteur, es sind oft Männer, können Sie ja bestätigen wahrscheinlich.
Beim RBB sind 46% aller Führungspositionen mit Frauen besetzt.
Okay, aber Deutschland, super. Aber deutschlandweit sind es nur Männer. Ich sage ja, es heißt ja nicht, dass man schlechter oder besser ist, sondern anders.
Manchmal auch einfach nur jünger im Übrigen.
Genau, jünger, ja. Auch ein Problem.
Aber es geht ja um die Entscheide. Es geht um die Menschen, die dann sagen, um den Chefredakteur zu sagen, nein, wir nehmen Herrn Mayer, weil wir Herrn Mayer seit 20 Jahren nehmen. Ne? Dass die Leser Herrn Mayer nicht mehr hören oder lesen oder sehen wollen, interessiert letztendlich nicht mehr. Es ist bequemer, es ist schneller, es ist, weil Herr Mayer irgendwie mein Nachbar ist. Keine Ahnung, das ist jetzt sehr überspitzt gesagt vielleicht. Aber darum geht es ja, auch um die Menschen, die irgendwie meinungsbildend sind. Es sind immer dieselben, die einen Kommentar abliefern.
Ja. Eva Schulz hat zu Recht eingeworfen, jünger ist auch ein Problem. Ist auch nicht repräsentiert. Also da gibt es dann eben für die jungen Leute ein extra Feld, was ja schwierig, glaube ich, sowieso zu bestücken ist, weil es immer eine komplizierte und sehr unterschiedliche Zielgruppe ist. Wie gehen Sie genau mit diesen Fragen um? Also senden Sie für welche Filterblase, in welche Zielgruppe wollen Sie hinein und versuchen das aber ja hoffentlich auch einigermaßen divers abzubilden?
Ja, wir versuchen das eben, und das ist ja auch der Ansatz von Funk, also von diesem jungen Content-Netzwerk von ARD und ZDF, dass wir das nicht auf den Kanälen machen, die eben von Jungen kaum noch wahrgenommen werden. Also wir sind bewusst nicht ins Fernsehen gegangen, sondern eben in die sozialen Netzwerke mit Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, weil die Leute da eben schon sind. Und ich finde genau das, was Sie gerade gesagt haben, so, es geht darum, Diversität abzubilden, die müssen wir auch in unseren Redaktionen abbilden. Bei mir war es jetzt auch so, wir hatten auch eine ganz, das wird auch immer vergessen, so journalistische Ausbildung setzt oft ein Studium voraus, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Es macht Sinn, studiert zu haben auf ganz viele Weisen, aber es wäre auch so sinnvoll, wenn wir mal Nicht-Akademiker in den Redaktionen hatten. Und ich hatte zumindest in meiner Deutschland 3000-Redaktion jetzt ein paar verquere Bildungswege. Und das hilft natürlich gerade bei der Suche nach jungen Themen, wo Bildung riesig wichtig ist, total, wenn da verschiedene Standpunkte in der Redaktion vertreten sind. Und es ist aber auch, also uns ist bei Deutschland 3000 das sehr bewusst geworden, dass natürlich Politik, wir machen irgendwie, also wir sind ein sehr geringes Wahlvolk. 18- bis 30-Jährige waren im Wahlkampf nicht besonders gut angesprochen. Und das hat sich eben zum Beispiel im TV-Duell abgebildet, wo zum einen kein Zukunftsthema angesprochen wurde, weil aber ja auch da wieder vier mittelalte weiße Moderatoren waren. Warum da nicht mal, ne, und das ist dann,
genau,
nee, immerhin zwei Frauen, aber hey, warum nicht mal jemand Junges? Warum nicht mal jemand mit Migrationshintergrund? Warum müssen es dann immer die, zu Recht, die vier Galionsfiguren der Sender sein? Aber da würde ich mir für in 4 Jahren wirklich wünschen, dass wir das mal aufpeppen, weil dann kriegen wir auch bessere Themen in dieses Duell rein. Ja. Bitte, ganz viel, einmal wird's.
Diesen Applaus kriegen Sie zu Recht und auch von mir. Das Duell war wirklich keine große Leistung. Es gibt keine zwei Meinungen dazu, auch in der ARD. Wurde sehr kritisch besprochen, aus vielerlei Gründen. Klar ist, wir haben ein duales Mediensystem, das heißt, auch die kommerziellen Sender mussten da vorkommen. Klar ist auch, man hat sich nicht einigen können auf nur zwei Moderatoren, was schon mal hilfreich gewesen wäre. Und die Frage muss man in der Tat stellen, macht es wirklich Sinn, unsere Talk Flaggschiff-Moderatoren, wie Sie sagen, zu nehmen? Oder kann man sich nicht mal was ganz anderes überlegen? In 4 Jahren, vielleicht dauert es ja auch gar nicht viel bis zur nächsten Wahl, wissen wir alle nicht, wissen wir ja noch nicht, aber jedenfalls ganz klar ist, es gibt ein neues Konzept für die nächste Wahl, wann immer sie sein soll. Das wird so nicht mehr nochmal sein.
Herr Rusmohl, können Sie das mal bitte einordnen und uns erklären, warum wir denn hier sitzen und feststellen, dass interessanterweise die Medien, die die ganze Zeit auf die Gesellschaft gucken und auch die Themen natürlich repräsentieren und widerspiegeln, was so gesellschaftlich gerade vor sich geht, warum ausgerechnet dann in den Medienhäusern so wenig Vielfalt zu finden ist und genau diese Situation entstanden ist, die jetzt auch von vielen Leuten kritisiert wird, dass nämlich tatsächlich eine relativ ähnliche Sicht auf Themen blickt und die nicht unterschiedlich abbildet. Können Sie das historisch einordnen?
Also historisch ganz bestimmt noch nicht.
Aber wo kommt...
Also was, glaube ich, in den letzten Jahren passiert ist und was zum Beispiel ein Leipziger Forscherkollege, der Herr Krüger, sehr schön rausgearbeitet hat, ist, dass doch in der Gesellschaft, dadurch, dass die merkelsche CDU so nach links gerückt ist und im Grunde genommen die beste SPD war, die wir je hatten, ein Konsens entstanden ist, der von den Grünen über die CDU bis hin zur SPD gereicht hat und der sich auch massenmedial in den zumindest auf den Führungsebenen vieler Medienhäuser und Medienunternehmen wiedergespiegelt hat. Ich würde gerne noch eine zusätzliche Anmerkung machen zu der Diversität. Also was die Frauen anlangt, würde ich gerne mal daran erinnern, dass die mächtigsten Medienunternehmer in Deutschland Frauen sind. Friede Springer, bei Bertelsmann haben wir jemanden in der Top-Position. Bei Gruner und Jahr haben wir Frau Jäkel im Top-Management. Also ganz so trostlos, wie das hier dargestellt wurde, sieht es ganz bestimmt nicht aus. Wo wir, glaube ich, sehr viel eher ein Diversitätsproblem haben, ist tatsächlich bei den Leuten mit Migrationshintergrund. Die sind sicherlich in den Redaktionen nicht angemessen repräsentiert, was auch ein großes Problem aufwirft, weil wenn man in der Redaktion niemand hat, der Türkisch kann oder der Russisch kann, dann kann man sich auch um diese ganzen Parallelgesellschaften, die hier in Deutschland inzwischen tatsächlich entstanden sind, nicht angemessen kümmern. Also da ist, glaube ich, wirklich ein ganz großes Defizit. Und worüber wir vielleicht auch nachdenken müssen, jetzt kommt hier der weiße Ältere, der hier auf dem Podium sitzt, ins Spiel. Was ist eigentlich mit der Generation über 65? Müssen wir die nicht, also wenn wir in Quoten und in Repräsentanz und in Vertretung denken, müssten die nicht ganz anders in den Medien präsent sein, als sie das tatsächlich sind? Also ist Zwangspensionierung mit 65 nicht eine der krassesten Diskriminierungen, die wir in unserer Gesellschaft noch haben? Also darüber müsste man vielleicht auch anfangen nachzudenken. In Amerika gibt es das einfach nicht. Da entscheidet der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, wie lange er arbeiten will. Und wenn die sich einig sind, dann darf der auch mit 80 weitermachen.
Bei sehr hohen Altersdurchschnitten der Zuschauer und Zuhörer könnte Frau Schlesinger vielleicht kurz da nochmal andocken.
Kann ich gerne, aber ich würde gern doch nochmal die Frauenfrage mit Ihnen diskutieren. Tut mir leid, da bin ich wirklich anderer Auffassung. Sie haben Frau Mohn angesprochen, Sie haben Julia Jäkel angesprochen, eine der klügsten überhaupt in diesem Land, wie ich finde. Das sind alles Managerinnen. Die Entscheidungen, was auf den Schirm, was in dem Fall in die Printpresse geht, treffen immer noch wirklich zu 90% Männer, gerade im Printbereich. Und das kann es eigentlich nicht sein, finde ich. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Übrigens auch in der ARD. Der RBB ist da fein, aber es gibt 9 Intendanten, 2 Intendanten, also insgesamt, und davon sind 2 Intendantinnen. Also das kann auch nicht sein. Wir haben da auch noch eine Wegstrecke. Also da ist noch viel zu tun. Da sind wir noch lange nicht am Ziel. Was den Altersdurchschnitt angeht, in der Tat, der ist bei uns je nach Sender über 60, zwischen 59 und 63, je nachdem. Ich glaube, da muss die ARD aufpassen, das tut sie aber auch, peu à peu. Es gibt inzwischen sowas wie Inseln, wo ich sage, da gucken mehr jüngere Leute. Es gibt aber natürlich noch sehr viele Sendungen, auch der RBB hat gestern Abend gerade wieder sowas gemacht, die sich eher an ältere Leute richten. Da sage ich erstmal, jeder Zuschauer ist mir gleich lieb. Also ich bin da auch nicht dabei zu sagen, ich habe keinen Verjüngungswahn. Es ist mir für mich völlig in Ordnung, wenn ein über 60-jähriger Mensch, egal ob Männlein oder Weiblein und egal ob mit Migrationshintergrund oder ich sag mal aus Castrop-Rauxel oder Berlin kommt, das ist mir völlig egal. Wir müssen uns an die Zuschauer richten und wir müssen ein umfängliches Angebot für alle machen. Nichtsdestotrotz, und das umfängliche Angebot muss sich auch im linearen Fernsehen auch an etwas Jüngere richten. Es gibt keinen Sender, der das nicht versucht. Das kann ich definitiv schon mal sagen. Und die Anstrengungen, die wir machen mit Funk im Netz, und Sie haben es ja eben erläutert, die richten sich speziell an junge Leute. Nicht alle Formate, die da gemacht werden, funktionieren gleich gut. Ich habe mir das gerade noch mal angeguckt. Aber einiges funktioniert richtig gut. Sie haben inzwischen, was war das, 290 Millionen YouTube-Klicks, wenn ich das 297 oder 293 Millionen YouTube-Klicks. Das ist schon eine Menge. Also wir versuchen da gerade im Netz jüngere Leute anzusprechen und nochmal unserem Auftrag gerecht zu werden, für alle was zu bieten, auch für die über 60-Jährigen und älter.
Maximilian Popp, Sie sind Korrespondentin der Türkei. Ich habe mich gerade gefragt, wenn Sie diese, also Sie berichten natürlich für die deutschen Leserinnen und Leser, aber wenn Sie diese Diskussion anhören in einem Land, in dem natürlich Medien ganz anders funktionieren, was macht das mit Ihnen?
Nee, also das würde ich jetzt nicht gegeneinander stellen. Also ich finde die Diskussion total wichtig und gerade wenn es um Diversität in den Medien geht, da bin ich total bei Ihnen und alles, was gesagt wurde, kann ich nur unterschreiben. Ich finde das auch, es war beim Spiegel lange Zeit ein großes Problem, dass es eben nicht divers genug war, dass Frauen nicht genug repräsentiert waren, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht genug repräsentiert waren. Also da kann ich eigentlich nur alles unterschreiben. Insofern würde ich das überhaupt nicht als Widerspruch sehen zur Situation in der Türkei oder zu sagen, ich relativiere jetzt diese Debatte oder die ist nicht wichtig, weil in der Türkei gibt es viel, viel Existenzielleres. Ja, also klar, die Zustände in der Türkei muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, die sind dramatisch, dort existiert quasi keine Pressefreiheit mehr und darüber spreche ich auch gerne, darüber können wir auch gerne diskutieren, aber ich will es nicht so mit dem Sound, jetzt lass uns mal hier dieses Gedöns, in Anführungsstrichen, Frauen, Migranten und so weiter, zur Seite, jetzt geht es um die wirklich wichtigen Themen, nämlich Pressefreiheit in der Türkei, also so sehe ich es überhaupt nicht.
Ja. Ich dachte nur, dass es aber vielleicht trotzdem so einen Blick darauf gibt, um nochmal auch so vielleicht für die Presselandschaft hier zu sprechen und zu sagen, die Debatte ist wichtig, aber natürlich muss man auch sehen, was tatsächlich die ganze Zeit passiert. Haben wir jetzt auch ein Stück schon gemacht, das ist ja auch, wird ja auch mal schnell dann zu so einer Rechtfertigungshaltung, aber wir machen noch dies und jenes. Wie stellen Sie denn Glaubwürdigkeit her in Ihrer Berichterstattung, gerade in der Situation, in der Sie sind, wo Sie selber erstmal rausfinden müssen, wie komme ich in der türkischen Nachrichtensituation klar, um dann den Leuten hier was zu erzählen, was auch glaubwürdig ist.
Vielleicht trotzdem noch einen Satz, wollte ich jetzt auch nicht so negativ beantworten, weil natürlich, was einem in der Türkei nochmal in einem anderen Maße bewusst wird, ist, welcher Wert Pressefreiheit an sich auch ist und wie wichtig für eine demokratische Gesellschaft, wie wichtig freie Medien für eine demokratische Gesellschaft tatsächlich sind. Das sagt man hier so, das ist hier in Sonntagsreden auch natürlich irgendwie so eine fast schon Banalität, aber wenn man es irgendwie jeden Tag wie in der Türkei zu spüren bekommt, was es konkret bedeutet, wie ein Diskurs verläuft, wenn er eben nicht frei ist und unabhängig, das war für mich schon nochmal eine wirklich einschneidendes Erlebnis und eine prägende Erfahrung. Deswegen das vielleicht mal dazu gesagt. Wie stelle ich Glaubwürdigkeit her? Also Sie sagen ja zu Recht, mein Adressat ist natürlich ein deutsches Publikum. Ich schreibe ja leider nicht für Leser und Leserinnen in der Türkei, naturgemäß, obwohl man sagen muss, dass dort schon auch immer wieder aufgegriffen wird, wie im Ausland berichtet wird. Also es ist nicht so, dass es komplett dort in einem luftleeren, isolierten Raum geschehen würde. Es stellen sich natürlich im Moment jedenfalls ganz praktische Probleme, die ich so aus meiner früheren Arbeit nicht kannte und die man aus dem deutschen Kontext auch so nicht kennt. Das geht damit los, immer mit der Frage, wie schütze ich eigentlich meine Gesprächspartner? Weil es ist nicht so, dass man inzwischen irgendwie groß die Regierung kritisieren müsste oder dass man, noch weiter zu gehen, irgendwelche Geheimnisse verrät oder geheime Dokumente weitergibt an Medien. Es reicht ja schon in Teilen, dass man mit einer regierungskritischen Zeitung, mit einem Medium wie dem Spiegel spricht. Das alleine kann einen schon ernsthaft in Schwierigkeiten bringen. Das heißt, einen großen Teil meiner Arbeit und meiner Zeit und meines Bemühens nimmt allein diese Frage ein, wie schaffe ich es überhaupt, mit Leuten noch zu sprechen? Und wenn ich mit ihnen spreche, wie kann ich sie schützen? Und dann natürlich dieses große Thema, wo du, glaube ich, zu Recht gesagt hast, ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so groß. Fake News ist in der Türkei natürlich riesig, wenn quasi alle Medien Fake News sind. Also es gibt Ausnahmen, es gibt fast alle, fast alle. Es ist wichtig, fast alle zu sagen, weil es gibt dort, ist jetzt total wichtig, weil es gibt nach wie vor extrem mutige, couragierte Journalisten, Zeitungen, die ein unglaubliches Risiko auf sich nehmen, die unheimlich hohen Preis auch für ihre Arbeit zahlen, und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen, also ich hätte diesen Mut nicht. Die Journalisten, die dort weiter an unabhängigen Journalismus glauben, mein Respekt vor denen. Aber natürlich gibt es, ja, die verdienen auch jeden Applaus, weil es tatsächlich nicht ideal. Es gibt aber natürlich parallel dazu von der Regierung im breiten Maße gesteuerte Medien, deren einzige Aufgabe ist, Tag für Tag Propaganda zu betreiben. Und deswegen ist es natürlich in der Türkei nochmal ein Stück schwieriger, Informationen, die so reinkommen, die so durchrauschen, zu verifizieren, gegenzuchecken. Man muss in Wahrheit dann natürlich noch mit mehr Leuten sprechen und braucht noch mehr Quellen, weil es alles so so sehr im Fluss ist und so fragil und gleichzeitig oft so sehr manipuliert, dass es ist tatsächlich aufwendiger, einfach Journalismus dort zu betreiben, aus diesen beiden Gründen.
Wir lassen nochmal das Publikum zu Wort kommen. Welchen Medien vertrauen Sie, wollten wir wissen? Und wer weiß, vielleicht taucht ja auch der Spiegel auf. Mal gucken. Die Auflösung, wir kennen sie alle noch nicht.
Ich vertraue eigentlich am meisten Printmedien, also ich lese relativ häufig Zeitungen, so die Zeit, Süddeutsche und auch so bekannteren Radios, also Radio 1 zum Beispiel. Genau, also was ich nicht so vertraue, natürlich ist Facebook, da finde ich, muss man aufpassen.
Unter anderem auch dem Medium, in dem wir uns hier befinden, also den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und dann den sogenannten Leitmedien der großen Tageszeitungen. Ohne jetzt überheblich zu sein, aber weil ich mir einfach zutraue, doch noch auswählen zu können und mich nur wenig beeinflussen lasse.
Kaum eine Medium eigentlich noch, sondern immer nur verifiziert von Menschen, denen ich vertraue. Also wenn ich was lese, höre, frage ich eigentlich, hast du das auch gehört? Und wenn das dann irgendwie gespiegelt wird, dann, also ich habe so Vertrauenspersonen eher.
Nach wie vor den Öffentlich-Rechtlichen mit am meisten. Und warum? Naja, das hat natürlich einmal mit irgendwie Sozialisation zu tun, mit Erfahrungen. Und es hängt viel damit zusammen, wie gut man nachprüfen kann, ob die Dinge recherchiert sind, ob Quellen genannt werden. Und wenn man sich so bestimmte andere Medien anschaut, die im Netz viel mit gewaltigen Bildern arbeiten, dann und sich die Kommentare dazu durchliest, dann erfährt man schon ziemlich schnell, worauf die Redakteure oder die Medienmacher aus sind.
Weil ich Vertrauen in die Journalisten habe. Also wenn ich die mitbekomme oder ich lese die Zeitschriften ja schon sehr lange und das entspricht dem, wie ich auch Situationen mitbekomme. Oder ich finde, also nicht, dass ich jetzt sage, dass alles richtig ist, aber ich kann mir darüber einen ganz guten Überblick verschaffen.
Dankeschön auch für diese Antworten. Facebook wird interessanterweise darin als Medium einmal genannt und das ist ja, das ist ein Medium, eine Art eines Mediums, eine Art der einer Plattform, über die man Nachrichten und so weiter konsumiert. Wir haben vorhin das Fake News Thema, was in der vorherigen Antwortgruppe schon mal vorkam, so ein bisschen vom Tisch gewischt. Hier einmal gesagt, natürlich sind wir nicht umringt davon, das stimmt. Das war auch nicht eine präzise Formulierung, aber trotzdem herrscht der Eindruck, Facebook als Medium muss ich mir überlegen, ob ich vertraue oder nicht, was mir da so in meine Timeline gespült wird. Und die Fake-News-Frage ist auch noch nicht so ganz geklärt. Vielleicht könnten Sie, Herr Rusmohl, dazu noch mal was sagen. Was hat es mit all diesen Buzzwords denn auf sich, die jetzt in dieser Mediendebatte herumschwimmen und die manchen das Gefühl geben, wir hier sind überall Fake-News und Facebook ist ein Medium, bei dem ich mir überlegen muss, ob ich ihm vertraue oder nicht.
Also das Hauptproblem mit Facebook ist natürlich, dass es eben eine Plattform ist, die von allen möglichen Medienanbietern nach Kriterien, die niemand nachvollziehen kann, weil niemand weiß, wie die Algorithmen funktionieren, mit denen Facebook operiert. Aber sie nehmen jedenfalls von allen möglichen Medien Stoff und das kann der seriöse RBB oder die FAZ sein, das kann aber auch der Postillon sein, der Faxen macht und es kann aber auch ein Propaganda-Angebot von Putin oder von Erdogan sein. Und das wird alles irgendwie gleichwertig gehandelt, also jedenfalls nicht auf Wahrheitsgehalt hin, erstmal so wie in einer ordentlichen Redaktion untersucht. Und dann kommt bei Facebook eben noch dieser Effekt dazu, dass einem das ja normalerweise von irgendeinem Freund, es war gerade von einer Vertrauensperson die Rede in diesem Video, zugespielt wird. Und das führt dann wiederum dazu, dass viele von uns gar nicht richtig hingucken, wo kommt das denn her? Wenn es im Facebook-Feed drin ist, dann nimmt man es erstmal zur Kenntnis und guckt eben nicht mehr genau drauf, ist es eine seriöse Quelle oder ist es eine, wo ich drei Fragezeichen setzen sollte, weil es möglicherweise doch Fake News ist. Wobei ich zu den Fake News vorhin noch eine Anmerkung mir erlauben würde. Sie haben vollkommen recht, dass es so dramatisch wie in den USA sicherlich noch nicht ist. Also wir haben Gott sei Dank noch keine Bundeskanzlerin, die täglich zwei Fake News twittert, so wie das der Präsident in den USA tut. Aber was, also ich finde, wir sollten uns schon darüber im Klaren sein, dass auch wir in den Redaktionen mit einem ganz hohen Maß von Desinformation zu kämpfen haben. Und Desinformation ist für mich auch der bessere Begriff als Fake News, weil Fake News ist ja nun wirklich intendiert total gefälscht. Und das ist eigentlich nicht das Problem. Das Hauptproblem ist eher Medienmitteilung, Pressemitteilung, in der nur ein Viertel der Wahrheit steht oder die Hälfte der Wahrheit steht und wo es dann in den Redaktionen sehr oft an Kapazität fehlt, die andere Hälfte rauszufinden und wo sehr oft Journalisten sitzen, die per Copy-Paste einfach diese Medienmitteilung übernehmen. Aber und das ist das zentrale Problem, das Glaubwürdigkeit verursacht und wo auch schleichend über die letzten 30 Jahre hinweg sich die Verhältnisse dramatisch verändert haben.
Bitte. Ich finde fast sogar auch den Begriff Desinformation zu, würde ich fast auch nicht. Ich finde, wir sollten uns alle drüber nachdenken, ob wir überhaupt den Begriff Fake News verwenden wollen, wenn wir nicht einfach den nehmen, den wir schon so lange haben und bei dem wirklich jeder sofort weiß, was es ist, nämlich Lügen und Propaganda. Und Fake News wäscht das zum Teil irgendwie so in so ein, oh ja, das ist so in diesem Internet und da verteilt, also es relativiert es zumindest in meinen Ohren zum Teil so und es kommt dann so aus dieser Trump-Blase. Es ist ganz oft einfach Lüge und das macht es halt, das macht Medien heute eben viel anstrengender. Es macht anstrengend, dass wir jetzt drüber nachdenken müssen, auch als Konsumenten, nenne ich das jetzt Fake News oder Lüge oder Propaganda. Es macht anstrengend, dass ich mich selber als Mediennutzer darum kümmern muss, wo kommt das her? Ein super spannendes und auch besorgniserregendes Medium für mich in dem Kontext ist WhatsApp, das gehört auch zu Facebook und wir nennen das Dark Social, weil es eben nicht öffentlich ist. Und da verteilen sich Informationen. Lustigerweise beobachte ich das in der Altersgruppe meiner Eltern und der Eltern meiner Zielgruppe, dass da so Kettenbriefe verschickt werden. Das ist was, was meine User, darüber lächeln die, aber neulich hat mir ein Arzt gezeigt, was er bekommt als an Kettenbriefen und meine Eltern dann daraufhin auch. Und da steht gar keine Quelle drunter. Und das sind aber lange Reden, die man minutenlang liest und ich denke, wo kommt das denn jetzt her? Und es kommt dann eben von Freunden, denen man vertraut und die aber vielleicht selber auch nicht wissen, wo das jetzt genau herkommt, wo sie das wieder herhaben.
Wie man genau damit umgeht, wollen wir auch gleich nochmal besprechen. Ich wollte aber an der Stelle auch noch einen wichtigen Hinweis aufgreifen, der auch in diesen Themenkomplex, glaube ich, ganz gut passt, der auch hier aus dem Publikum kam. Man muss am Ende ja eben wissen, oder man vertraut und man weiß, was sind die Quellen, woher kommt diese Information. Die öffentlich-rechtlichen Medien mindestens, und ich würde eigentlich sagen, alle etablierten Medien haben jetzt nicht in den letzten Jahren vor allem immer die Recherche offengelegt oder nochmal erzählt, woher man kommt, sondern es gab natürlich auch gibt auch einseitige Berichterstattung, die dann vielleicht an einer anderen Stelle nochmal fortgesetzt wird, wo von der anderen Seite nochmal drauf geschaut wird. Gibt es denn da irgendwelche Bestrebungen, damit umzugehen? Also zu sagen, okay, dann werden wir transparenter an vielen Stellen, dann zeigen wir allen, woher wir denn unsere Informationen haben, zumindest soweit man das kann, muss ja auch mal als Journalist aufpassen, was man alles jetzt so preisgibt. Gibt ja noch andere journalistische Unternehmen, die dann die Geschichte auch gleich noch mitspielen.
Stimmt, es gibt auch sowas wie Quellenschutz. Genau. Aber es ist genau die richtige Frage. Was machen wir damit? Mit der Diversifizierung der Medien und mit der fehlenden Quelle. Ich habe eine 17-jährige Tochter, die sich natürlich in erster Linie im Netz informiert. Der versuche ich immer klarzumachen, guck, woher das kommt. Qui bono? Wem nutzt diese Information, dass du sie bekommst? Wer will dich da wie beeinflussen? Das ist das Erste, glaube ich, was wir Kindern, Jugendlichen und selber immer wieder klar machen müssen, was uns im Netz überpurzelt manchmal. Da gibt es häufig irgendeinen Link. Wo kommt es her? Wer ist das? Gibt es dafür eine zweite Quelle? Ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Schulz. Lüge. Es ist häufig Lüge. Und da müssen wir hingucken. Die ARD hat Folgendes gemacht. Sie hat eine kleine Subredaktion eingerichtet bei der Tagesschau, bei ARD aktuell in Hamburg. Nochmal ein paar Menschen eingestellt, speziell dafür, beziehungsweise entsandt aus den Häusern, speziell dafür, das heißt Faktenfinder. Nichts anderes. Die machen nichts anderes, als alles, was im Netz auf die Redaktion einpurzelt, was da reinkommt, zu recherchieren, zu überprüfen, bevor es in irgendeiner Form genommen wird. Wir haben das Ganze als Projekt aufgesetzt für ein Jahr. Das Jahr ist fast um. Wir haben es im vergangenen Monat verlängert, nochmal für 2 Jahre und haben es sogar eher aufgestockt, weil wir gemerkt haben, es ist immer wichtiger, dass das, was wir früher für wahrgenommen haben, was eben einfach auf dem Tisch landet, wenn früher eine dpa-Meldung kam oder irgendwas war, haben wir gesagt, dpa ist glaubwürdig, machen wir. dpa ist immer noch glaubwürdig, aber es kommen eben 35 andere Meldungen, die dem widersprechen, die es unterstützen, die anders sind. Wie gehen wir damit um? Das muss untersucht werden. Das ist jetzt wirklich aus dem praktischen Leben gegriffen. Das muss untersucht werden. Genauso müssen sich, und Ihre Frage war ja zweiteilig, die Redaktionen heute nicht nur selber häufiger im Klaren darüber werden, was berichten wir da, ist es das vollumfängliche Bild, kommen die Menschen drin vor, die, ich sag mal, nicht so repräsentiert sind in dem, wie wir leben, nicht im urbanen Umfeld wohnen, vielleicht nicht sich ständig überall informieren, da haben wir auch Fehler gemacht, ohne Zweifel. Also auch da müssen wir selber gucken, aber auch nach außen transportieren, 2 Adressaten, nach innen und nach außen transportieren, wir arbeiten so und so und so. Und das sind handwerkliche Kriterien auch zum Teil. Das sind handwerkliche Kriterien für einen guten Journalisten, der wird nie nur eine Quelle haben für eine Geschichte. Der wird immer mindestens eine zweite oder eine dritte Quelle haben. Und wenn es ganz was Schwieriges ist und auch Quellenschutz, das habe ich auch über Jahre gemacht, auch Quellenschutz ein Thema ist, muss man trotzdem noch von der anderen Seite gucken, ist das vertrauenswürdig? Wem sage ich das, Herr Popp? Also von daher, da wird sauber gearbeitet und sauberer denn je mit mehr Konzentration auf Verifikation dessen, was da auf den Tischen landet. Es geht gar nicht mehr anders. Von daher haben Sie völlig recht, es ist viel komplizierter geworden und dem müssen wir uns stellen, um glaubwürdig zu bleiben.
Ganz kurz dazu.
Ja. Also ich würde es ganz, ganz für ganz, ganz wichtig halten, dass das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch kommuniziert wird gegenüber den Publika sehr viel mehr. Also soll heißen, wir haben viel zu wenig Journalismus, der sich mit Medien und mit Journalismus auseinandersetzt. Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen noch besser als bei der Zeit und bei den anderen, die ihre Medienredaktionen alle abgeschafft haben. Spiegel, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Das ist die eine Sache. Aber die andere an der Stelle ist auch, dass ich mir mit dem Faktenfinder irgendwie schwer tue. Also ich finde, das ist fast ein, wenn man es nicht näher erklärt, so wie Sie es jetzt gerade getan haben, dann ist es fast ein Eigentor, weil ich als Gebührenzahler eigentlich es für eine Selbstverständlichkeit halten würde, dass die ARD und das ZDF Fakten checken, bevor sie sie weiterreichen. Und wenn Sie einen Faktenfinder einrichten, dann heißt das, ist das eigentlich auch das Eingeständnis, dass Sie es vorher nicht getan haben. Und Das sind so Dinge, die...
Ganz ehrlich, dann haben Sie mir eben nicht zugehört. Doch. Ich habe gesagt, die Diversifizierung der Medien hat dazu geführt, dass es viel schwieriger ist als früher, Quellen tatsächlich zu verifizieren. Ja. Das ist ein Lehrberuf. Man lernt das, und das war immer so. Es wurde immer gecheckt. Jetzt ist es viel schwieriger geworden, weil sich die Medien so diversifizieren. Die Newslage so kompliziert geworden ist, dass man mehr tun muss. Und ich sag mal, wer macht das schon? Wer macht denn das schon? Die Öffentlich-Rechtlichen leisten sich, dass mehr recherchiert wird, weil es nötig ist, mehr zu recherchieren.
Ja, und auch wenn sie
Geld haben, das die anderen nicht haben. Wir haben es auch vorher gemacht, keine Sorge.
Ob die Menschen einen Faktenfinder brauchen oder nicht, könnte vielleicht auch in der letzten Umfrage, die wir vorab gemacht haben, zu finden sein. Denn da war die Frage genau, wie untersuchen Sie denn selbst den Wahrheitsgehalt der Informationen, die Ihnen so zugetragen werden?
Ich glaube, durch dass man vielfältige Quellen hinzuzieht, dass man wirklich sieht, was unterschiedliche Leute dazu denken. Und natürlich, glaube ich, ist auch irgendwo das eigene Rahmenwerk, was man denkt, was richtig oder falsch ist, ist auch ein Richtwert. Wobei, wenn es um Fakten geht, man sich natürlich auf Quellen verlässt, ist es beobachtbar, sieht man es, also dass man auch den Verstand dafür nutzt.
Man kann immer sagen, alle schieben sich die Informationen untereinander zu und dann ist man aber... letztendlich total verloren, weil dann braucht man an gar nichts mehr glauben.
Ich denke, man hat so ein bisschen Hintergrundwissen und wenn das, was man hört, mit dem Hintergrundwissen zusammenpasst, dann stufe ich es eigentlich als richtig ein.
Schwer, also ich merke wirklich, dass ich reduziert habe. Apps, die ich früher drauf hatte, habe ich nicht mehr drauf. Ich habe eine App drauf, aber die eigentlich nur wegen der Berlin-Nachrichten, hint. Und ansonsten ist das wirklich nur Freundeskreis.
Also ich nehme ja auch an Diskussionen teil. Ich verfolge bestimmte Abläufe und daraus ziehe ich eigentlich dann den Wahrheitsgehalt für mich.
Frau Stolarik, was geben Sie denn Mediennutzerinnen und Mediennutzern mit auf den Weg, um rauszufinden, ist das ein Medium, dem ich vertrauen kann oder nicht? Also kann man wirklich sagen, ihr müsst halt selber auch ein bisschen mitrecherchieren in Zukunft?
Gesunder Menschenverstand ist nicht falsch, denke ich mir, dass man so ein bisschen, Journalisten sind keine allwissende Wesen, sind Menschen, die auch Fehler machen. Das, was Sie vorher gesagt haben mit dem Fact-Checking und Sie mit Copy und Paste, kann ich, das Problem ist, Journalisten haben wunderbare Ausbildung genossen meistens, aber wir sind viel zu wenige. Die Redaktionen reduzieren, sitzen viel zu wenige Kollegen da, wir haben keine Zeit und so langsam schleicht sich ein, dass man eben keine Zeit hat, Sachen richtig zu machen, dass das Handwerk darunter leidet oder dass Kollegen auch vergessen, weiß ich, W-Fragen zu stellen oder mehrere Quellen zu befragen und so weiter und so fort. Das rächt sich. Also ich würde immer, was schon gesagt wurde, mehrere Quellen gucken. Facebook ist ja, man kann sich ja auch an der eigenen Blase befinden. Der Algorithmus filtert so, dass ich ja nur sehe, ach so, meine Meinung ist eigentlich die einzig richtige Meinung, weil Facebook zeigt mir ja alles, dass es stimmt, was ich mir denke. Ne? Dass der Journalismus, der müsste sich so ein bisschen rauswagen aus dem Elfenbeinturm, finde ich schon, weil wir wurden ja überrascht alle von Brexit, von Trump, von der AfD. Warum wohl? Ne? Wir haben das Thema der Repräsentanz auch. Ich wiederhole es nochmal, wenn 10 Leute am Tisch, am Redaktionstisch sitzen, mit derselben Herkunft, mit derselben Sozialisation, mit derselben Freundeskreis von mir aus, dann wird es schwierig, vielfältige Perspektiven reinzubringen. Und wenn wir keine vielfältigen Perspektiven haben, haben wir kein repräsentatives Bild. Mhm. So ist es.
Maximilian Popp, Das wollte ich eigentlich schon vorhin aufgreifen, weil diese Suche nach der Vertrauensperson bedeutet natürlich in Ihrem Fall auch nochmal was Besonderes, denn Sie sind tatsächlich, Sie sind der Türkei-Korrespondent. Sie sind tatsächlich auch in dem ganzen Verbund, den es, glaube ich, fast gar nicht mehr gibt. Also öffentlich-rechtliche Medien haben noch Korrespondenten, Printmedien, aber nicht mehr an vielen Stellen. Sind Sie diese Person, also es lastet sozusagen auch noch auf Ihren Schultern, zumindest für viele Leserinnen und Leser zu glauben, was Sie denn da die ganze Zeit erzählen? Sie brauchen keine Faktenchecklisten unter Ihre Artikel zu stellen, weil das können Sie genau in Ihrer Arbeit nicht. Was würden Sie den Menschen mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, rauszufinden, kann ich das glauben? Weiß ich, dass das stimmt, was der erzählt?
Kann ich schwer beantworten. Also ich sag mal einen Satz, der vielleicht etwas unpopulär ist. Ich glaube, dass, etwas verallgemeinernd, ich glaube, dass die Arbeit, die wir Journalisten und damit meine ich natürlich nicht alle, aber viele. Also ich meine natürlich Eva, ich meine natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, ich meine aber auch Spiegel, Süddeutsche, FAZ. Ich glaube, dass unsere Arbeit besser ist, als es oft wahrgenommen wird. Also ich glaube, dass wir keinen so schlechten Job leisten. Und ich kenne wahnsinnig viele, wahnsinnig engagierte Kollegen aus den verschiedensten Redaktionen und jetzt auch noch nicht nur in der Türkei, die sich sehr genau überlegen, was sie da machen, die diese Verantwortung, die Sie ja gerade angesprochen haben, die ja nicht nur ich habe, sondern die wir alle haben, also nicht nur Auslandskorrespondenten haben eine Verantwortung, Journalisten grundsätzlich haben, die sich dieser Verantwortung sehr bewusst sind, die sehr genau darüber nachdenken, was sie machen, die auch in den Redaktionen streiten. Das heißt, weil auch diese Runde jetzt ja zum Teil so ein argen trifft Richtung Selbstkritik, die ja total richtig ist und wichtig, und da bin ich auch bei Ihnen. Man muss sich dieser Kritik auch immer wieder stellen, aber ich finde, man muss sich jetzt auch nicht schlechter machen, als es wirklich nötig ist, sondern man muss sich dieser Auseinandersetzung stellen, und deswegen finde ich es total richtig, Eva, was du machst, auch in diese Medien reinzugehen oder die Plattformen reinzugehen, wo sich diese Auseinandersetzung inzwischen eben auch in weiten Teilen abspielt. Also Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer. Also ich glaube, wir können nicht so sagen, das ist so ein neumodisches Zeug. Wir machen hier unser schönes Printmagazin und das kommt dann schon zu den Leuten. Nee, ich glaube, worum es geht, ist natürlich trotz Kostendrucks und der Sparwellen, die wir seit Jahren hinter uns haben, trotzdem irgendwie versuchen, an den Standards festzuhalten, unsere Arbeit zu erklären, aber sie eben auch selbstbewusst zu vertreten. Weil ich glaube, es gibt keinen Anlass für so eine totale Selbstgeißelung.
Eva, in der Runde, bevor wir dann jetzt gleich mal aufmachen, nochmal die Frage an Sie. Ist es trotzdem aber gibt es einen kleinen Generation Gap, über den wir an dieser Stelle sprechen, wenn wir versuchen, Ratschläge zu geben, wie man denn seriöse von nicht seriösen Informationen im Internet unterscheidet? Die WhatsApp-Gruppe, die Generation der Eltern ihrer Nutzer, ist nochmal eine andere Generation. Haben Sie das Gefühl, dass es eine andere Medienkompetenz zumindest bei den jungen Leuten gibt, auch eben was das Unterscheiden von wahr und falsch, Lüge und Propaganda, richtiger Info, die mich weiterbringt, gibt? Oder muss man da auch noch Nachhilfe leisten?
Nee, ich finde, da will ich gar nicht jetzt behaupten, oh, meine Generation weiß es besser oder so. Im Gegenteil, ich finde viel dramatischer, dass das noch nicht zum Beispiel in Schulen besser vermittelt wird. Ich glaube, dass wir dadurch, dass jetzt dieses Internet vermeintlich auf einmal so da ist, dass gerade mehrere Generationen Nachholbedarf haben, aber ich würde mir wünschen, dass ich eigentlich in der Schule schon damit vertraut gemacht werde, was das bedeutet, dass ich jetzt Medien eben auf so vielen verschiedenen Wegen empfange. Und deswegen ist das, glaube ich, das meinte ich vorhin mit diesem Digital Native, ich bin eben auch als Journalistin damit aufgewachsen, dass mein Publikum immer sofort reagiert, dass ich Kritik sofort bekomme. Das heißt auch, dass ich heute Journalismus mache und schon im Kopf durchspiele, okay, was wird meine Zielgruppe, meine Zuschauer, was werden die dazu sagen? Was werden die Kritikpunkte sein? Sind das Kritikpunkte, die ich jetzt schon mitdenken sollte, weil ich die nicht abschmettern kann? Oder sind das Kritikpunkte, die ich in Kauf nehme oder sogar hervorbringen will, damit eben diese Auseinandersetzung damit entsteht? Das mag ich so am Dialog, und das auch zu der Frage, wie kann ich Fake News überprüfen oder Propaganda oder Lügen oder wie auch immer wir sie nennen wollen, die Medien ansprechen. Also ich glaube, all die Medien, als deren Vertreter wir hier sitzen, sind sehr ansprechbar in diesen sozialen Netzwerken und reagieren auf Kritik, soweit ihnen das möglich ist, weil zum Beispiel Spiegel Online hat ein Aufkommen. Also da bewundere ich euch sehr für, wie ihr das macht. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg, um einfach auch mal eine einzelne Geschichte, die einen irgendwie umtreibt, schnell zu überprüfen und dann dafür zu bezahlen. Also Propaganda und Lügen sind immer umsonst, weil die Intention dahinter eben ist, das an Leute zu bringen, die bisher noch nicht dafür bezahlen, was sie da gerne hören wollen. Und in dem Moment, in dem ich ein Abo abschließe oder hinter irgendwelche Bezahlschranken mich mal begebe oder auch den schönen Rundfunkbeitrag mit Stolz bezahle, kann ich, glaube ich, schon auch wieder einen Schritt mehr auf der sicheren Seite sein, was die Informationen angeht, die ich selber konsumiere.
Jetzt sind Sie an der Reihe, wenn Sie mögen, sich hier nochmal einzuschalten mit Fragen oder Anmerkungen. Wir haben noch so eine knappe halbe Stunde Zeit, außer Sie sind jetzt komplett zufrieden und haben keine weiteren Fragen mehr. Hier, bitteschön, da kommt immer ein Mikrofon, das man dann aber auch wieder abgeben muss.
Ja, guten Tag, mein Name ist Jürgen Ahring. Mir geht in dieser Diskussion ein bisschen Repräsentanz und Repräsentativität durcheinander. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, diese ganzen gesellschaftlichen Gruppen müssen abgebildet werden, junge, alte, Männer, Frauen, Migranten, ist ja total wichtig. Aber Vertrauen hat ja nicht nur damit zu tun, dass man seine eigene Gruppe wiederfindet, sondern dass es auch Qualität gibt. Und das ist was ganz anderes. Da braucht man doch auch Leute, die über den Tellerrand hinwegschauen können. Ich will mich ja nicht nur von meiner eigenen Gruppe vertreten lassen, Junge von Jungen, Migranten von Migranten und so weiter. Und dieses Auseinanderdriften von diesem Besetzen der Vielfalt und dieser Qualitätsthematik, was Sie dafür tun, eine Marke zu werden, wenn Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen könnten, dann fände ich es ganz gut.
Haben Sie einen ganz speziellen Wunsch? Antwortenden?
Ehrlich gesagt habe ich Ihre Frage nicht so ganz verstanden. Ich würde gerne noch mal wissen, was genau wollen Sie eigentlich wissen?
Es ist ganz am Anfang immer intensiv gesagt worden, damit das Beste, also nein, ganz am Anfang ist gefragt worden, es geht auf das Thema Vertrauen. Ja. Warum vertraut man jemanden? Und dann ist aber gesagt worden, nein, wir müssen die Vielfalt der Gesellschaft besser abbilden. Das sehe ich ja auch. Aber Vertrauen hat doch viel mehr mit den Dingen zu tun, dass man nicht nur jemanden wiederfindet, der vom eigenen Stamm ist, sage ich ja. Also die genau. Jungen vertrauen den Jungen, die Alten den Alten. Dann würden wir ja immer noch eine Kakophonie haben. Und deswegen nochmal die Frage, wie man sozusagen beides macht. Wie man so die Vielfalt besetzt und diese Marke entwickelt, in die man vertrauen kann.
Mhm. Wenn ich die Öffentlich-Rechtlichen mal als gemeinsame Marke nehme, was sie sich selber, so begreifen wir uns nicht, wenn ich das mal so nehme, unser Auftrag, wir haben eines gemeinsam, einen gemeinsamen Auftrag. Wir müssen, das habe ich vorhin gesagt, die gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren. Das passiert zum Teil in unseren Gremien, wo Menschen sitzen aus ganz verschiedenen Gruppen. Das passiert aber auch in unseren Redaktionen, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, haben wir da Menschen sitzen, die, und da bin ich so bei Ihnen, die auch einen Migrationshintergrund haben, auch nicht nur aus gutbürgerlichen Häusern kommen. Und dafür sprechen unsere verschiedenen Repräsentanzen in der Fläche. Die ARD ist ja wirklich viel in der Fläche unterwegs. Allein der RBB hat 4 Studios, also in Brandenburg. Und die anderen Häuser, es gibt ja wesentlich größere Häuser, haben viel mehr davon. Da sitzen also Menschen, die auch regionale Disparitäten kennen. Das Leben und die Wahrnehmung und das Lebensgefühl auf dem Land, was ein ganz anderes ist, und auch die Probleme, die ein ganz andere sind, als das, was vielleicht hier in Berlin-Marzahn oder auch in Berlin-Zehlendorf oder in Spandau ein Thema ist. Das heißt, unser Job ist es, das genau abzubilden. Und das schafft Vertrauen, glaube ich, wenn Menschen sehen, die sind ja auch für mich da. Ich habe im Idealfall einen Sender, diesen Sender, als einen guten Freund begriffen. Ich habe gesagt, wir möchten so sein wie ein guter Freund. Bei Ihnen, wenn es schwierig wird, wenn wir was erklären müssen. Manchmal auch nur dazu da, Ihnen eine gute Zeit zu machen, Sie gut zu unterhalten. Aber Ihnen auch Anregungen, Diskurse, vielleicht auch Schwieriges nahezubringen. Auf jeden Fall die Dinge zu erklären, wie sie sind. Das ist der Job. Das schafft Vertrauen. Und wie wir das schaffen, habe ich vorhin gesagt. Wir haben gut ausgebildete junge wie alte, junge, ganz junge, wie ältere Leute bei uns arbeiten, die in der Hoffnung, möglichst da ein breites Spektrum herzustellen, die eben nicht nur einseitig, ich sage ja nochmal, besser verdient, urban sozialisiert, aus gut bürgerlichen Häusern kommen und auch nicht nur weiß, wie Sie es sagen, und möglichst auch nicht nur Männer, das versuchen darzustellen, das versuchen in die Programme zu kriegen, ins Netz, in den Hörfunk, in die 5 Hörfunkwellen hier und in die insgesamt viel mehr Hörfunkwellen in der ARD und ins Fernsehen, ins Erste wie in die 3. Programme. Das ist unser Job, das ist das Entscheidende.
Ich würde noch gerne kurz was dazu sagen und präzisieren vielleicht. Ich meinte damit die die Repräsentanz, die Vielfalt der Perspektiven, das macht das Vertrauen für mich aus, wenn mehrere Perspektiven abgebildet sind. Das heißt ja nicht, dass ich als Frau jetzt Frauen repräsentiere in einer Redaktion und Frauenthemen mache oder dass ein Türke oder türkischstämmiger Mensch unbedingt Türkei-Themen bearbeitet. Es geht ja darum, dass mehrere am Redaktionstisch sitzen und andere ihre Perspektiven reinbringen, verschiedene Perspektiven. Und daraus entsteht dann ein Bericht, ein Bild, was viele Facetten hat. Und das hat für mich mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Nächste Frage, bitte.
Ja, hallo. Hallo. Ich habe ja einen ganzen Zettel voll mit Dingen, die ich eigentlich anbringen wollte oder könnte.
Vielleicht
ich beschäftige mich schon seit den 80er Jahren sehr aufmerksam mit den Medien und habe dort auch schon sehr seltsame Dinge mitgekriegt. Also das ist, finde ich, kein ganz neues Problem, aber ich finde es gut, dass es jetzt aufgegriffen wird. Und ich empfinde, also ich will mal nur ein Beispiel sagen, zum Beispiel Fachkräftemangel, dieses Wort, was dann immer so kommt, ne? Und da gab es mal so in den Magazinen, ich weiß nicht, Monitor oder irgendwo, wie das definiert wird. Wenn eine Stelle zu besetzen ist und nicht 200 Bewerber dafür da sind, dann heißt es Fachkräftemangel. Aber das sagt man nicht dazu. Ich meine, das ist für mich zum Beispiel kein Fachkräftemangel. Und weil wir gerade dabei sind, es kam also hier ein Bericht in der Abendschau, die ich also schon seit Kindesbeinen angucke immer, immer ein Bericht, dass das und das ist. Und ich habe mich dann dafür interessiert, weil es mich ja auch betrifft und habe festgestellt, das ist nicht so. Dann habe ich dann der Redaktion geschrieben, dem RBB. Ja, sie haben geschrieben, ja super, wir geben das mal an die Redakteurin weiter, aber bei mir hat sich niemand gemeldet. Und so könnte ich ganz viele Beispiele sagen. Für mich ist es auch wichtig, der Dialog. Ein Redakteur kann nicht alles wissen, der hat auch oft kein Hintergrundwissen über bestimmte Fakten, ja, also zum Beispiel die Annexion der Krim, da gucke ich Tagesschau vor 25 Jahren, zufällig, da heißt es, vor 25 Jahren, die Krim wollte damals schon nicht zur Ukraine, die wollte zu Russland, das hat man nicht zugelassen, da hat man einen Autonomiestatus, also solche Dinge, ja, also da frage ich mich manchmal, wo bleibt die historische Sicht der ganzen Einordnung der Sachen? Da wird uns irgendwas erzählt. Und ich meine, Dialog ist wichtig. Aber dann frage ich mich, ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Twitter. Und immer werde ich aufgefordert von den Medien da irgendwie. Und ich muss zu Facebook gehen und dann wird wieder über Facebook geschimpft. Also ich finde, es ist ganz schön viel im Argen.
Aber das ist doch ein ganz guter Hinweis auch nochmal tatsächlich, dass das wirklich nicht so einfach zu lösen ist. Die Frage Dialog ja, aber wohin und mit wem eigentlich an Stellen, an denen man das Gefühl hat, ich möchte mich hier mal einmischen, weil ich finde, eine Sicht auf ein bestimmtes Ereignis ist eben nicht richtig. Es geht nochmal an Sie.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage und auch dafür, dass Sie Ihre persönliche Betroffenheit so deutlich zum Ausdruck bringen. Da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Das finde ich erstmal toll. Sie haben zwei Fragen, wenn ich das sortieren darf, gestellt. Das eine, da geht es um Dialog. Inwieweit reagiert eine Redaktion, wenn Sie Kritik haben, Fragen haben, Zweifel haben, etc. pp. Beim RBB gibt es eine Service-Redaktion, die ist gut besetzt. Da arbeiten fast rund um die Uhr Menschen und beantworten jede Mail, jede Anfrage, jede Postkarte, jeden einzelnen Telefonanruf. Das kann sein, dass da auch mal was nicht gut läuft. Ja, sehen Sie, Sie haben was bekommen. Dass das vielleicht inhaltlich nicht das ist, was Ihnen gefällt, ich kann das jetzt nicht im Einzelfall beurteilen. Auf jeden Fall den Dialog und den Mechanismus zum Dialog, den gibt es. Zweite Frage, die Sie ansprechen, historische Einordnung. Ihr Beispiel war die Krim-Krise. Als die jüngste Krim-Krise, auch in Anführungsstrichen zu setzen, war, gab es wirklich viele Sondersendungen und auch die Tagesthemen haben ganze Erklärblöcke gemacht, dass die Krim mal hierhin und mal dorthin gehörte, dass sie historisch durchaus, kann man es anders sehen, als es hier unsere Politik betrachtet. Die russische Perspektive war durchaus ein Thema. Also gerade die Krim-Krise ist etwas, was wir historisch gut abgearbeitet haben, übrigens auch im Weltspiegel. Also da gab es jede Menge Formate, die sich genau mit diesem Thema gut auseinandergesetzt haben. Ich weiß das so genau, weil ich mich damit mehr oder weniger aus Spaß auch ein bisschen beschäftigt habe. Also von daher, gerade da hat die historische Perspektive, finde ich, ein gutes Erklärforum in den unterschiedlichen Formaten, die wir haben, in den News-Formaten oder auch in den politischen Magazinen oder auch im Weltspiegel gefunden. Im Netz übrigens auch. Aber das wollen Sie ja nicht, stimmt. Also im linearen Fernsehen, ja.
Dann können wir aber nicht sagen, wenn wir das historisch sehen, das ist eindeutig völkerrechtswidrig. Das ist dann falsch. Ich habe ein ganzes Buch darüber gelesen, ja, auch zur Völkerrechtswidrigkeit. Das kann man dann nicht so wiederholen, wenn man das genau recherchiert. Und dann darf man das auch als Presse nicht sagen.
Maximilian Popp, ich muss mal kurz dazwischen fragen, wegen dieses Dialogwunsches, dem müssen Sie natürlich ja auch nachgehen und möchten das sicherlich auch, aber rund um diese ganze Türkei-Berichterstattung, wie sortieren Sie, wo Sie in Dialoge treten oder auch nicht? Denn das wird natürlich sicherlich auch von viel Wut und nicht nur konstruktiven Rückmeldungen gespickt sein.
Relativ einfach. Mich erreichen die Reaktionen ja dann meistens über E-Mail, weil bei Online-Artikeln beispielsweise die E-Mail direkt angegeben ist über einen Text. Und wenn es wüste Beschimpfungen sind, was tatsächlich relativ oft vorkommt, allerdings nicht nur bei Türkei-Berichterstattung, sondern in der Migrationskrise oder wie man es auch nennen will, schon ähnlich. Wenn es wüste Beschimpfungen sind, dann ignoriere ich die, weil ich sehe da keinen Grund und wenig Gewinn, da irgendwie einzutreten in einen Dialog. Aber wenn es halbwegs ernsthafte Mails sind, wenn es irgendwie halbwegs konstruktive Kritik ist, dann antworte ich da. Und es ist erstaunlich, wie dann, also man kommt dann auch wirklich sehr gut ins Gespräch. Und ich fand das eher fast immer relativ positive Erlebnisse dann, wenn man diesen Dialog sucht. Ich weiß jetzt nicht, was, klar, jeder ist erstmal für mehr Dialog, das will ja niemand sagen, wir wollen keinen Dialog. Ich glaube, wir müssen trotzdem natürlich noch irgendwie daran arbeiten, über welche Kanäle das funktionieren kann. Jetzt genau. So, jemand schickt mir eine Mail und ich antworte auf eine Mail, ist schon sehr, sehr traditionell. So ein Forum wie dieses hier ist aber auch auch eine Form von Dialog. Ich glaube, es ist, noch ein Satz vielleicht, ich glaube, es ist für uns Journalisten schon eine relativ neue Situation und da bin ich bei Ihnen. Selbstkritik war lange auch kein Thema. Wir hatten beim Spiegel diesen schönen Begriff vom Kanzeljournalismus. Also der Journalist predigt so von der Kanzel herab und es wird dann quasi unwidersprochen hingenommen. Das ist ganz sicher nicht mehr so. Aber es ist auch nicht, also ich finde es auch gut, dass es nicht mehr so ist. Man muss jetzt gucken, wie geht man in diesen Wettstreit, diese Auseinandersetzung, diesen Austausch hinein, und ich glaube, da stehen wir am Anfang, aber da wird natürlich auch durch den digitalen Wandel wird sich das nochmal eher verstärken, als dass es weniger wird.
Ja. Nächste Frage aus dem Publikum. Ich wusste, hinter Ihnen steht die Dame mit dem Mikrofon. Ich wusste jetzt nicht genau, wie die Reihenfolge ist, weil ich das nicht so im Blick habe, aber Sie sind auch gleich an der Reihe.
Ja, mein Name ist Henrik Bröckelmann. Mich würde mal interessieren, wie Sie eigentlich die erreichen wollen, die den Anschluss an Medien jetzt praktisch abgeschlossen haben, also Pegida und Co. Sie reden davon, dass wir zu viele weiße alte Männer haben, aber es sind doch gerade diejenigen, die sich heute nicht mehr repräsentiert fühlen, offensichtlich, und mit Lügenpresse-Vorwürfen auf die Straße gehen. Ich glaube, da hilft Diversifizierung, von der wir hier heute lange reden, anscheinend, also aus meiner Sicht gar nicht. Wie wollen Sie die erreichen, die keinen Spiegel mehr lesen, die keinen Deutschlandfunk hören und die den MDR in Sachsen nicht sehen und die Sächsische Zeitung nicht lesen? Wie kommen wir an die Leute wieder ran, um sie ja auch als in die Gesellschaft wieder zurückzuführen irgendwo?
Ich muss immer an der Stelle nur kurz sagen, immer so Antworten, die leider nicht ganz ausrufen, weil sehr viele Meldungen noch kommen, aber bitte, ich weiß nicht,
ganz,
wer gerne
ganz kurz, dazu also, was sagen möchte. Jetzt werde ich festgenagelt hier wegen alte weiße Männer. Ich sollte ein Bild sein, ich wollte niemanden zu nahe treten, sollte ein Bild sein. Diese Älteren, also Eltern, so, sag mal, die Kollegen vom Spiegel Online hat das wirklich so beschrieben, sie sitzt am Redaktionstisch und da sitzen ihre Kollegen, also ein Mann, Anfang 50, Akademiker, irgendwie wohnt in einer guten Gegend, in einer Großstadt und so weiter. Und seine Perspektive ist oft eine sehr einseitige Perspektive. Diese Männer, die Sie ansprechen, das ist nicht deren Perspektive. Die sind zwar auch älter, sind zwar auch weiß, aber die finden sich nicht wieder. Und das ist die Frage, wo haben wir als Journalisten auch verpasst, die Leute mitzunehmen? Wo liegt unser Fehler? Haben wir das, was Maximilian Popp sagt, haben wir zu lange diesen Kanzeljournalismus betrieben, haben wir irgendwie versucht, den Leuten zu sagen, wir haben eine Meinung, das ist unsere und unsere ist die einzig richtige, dass unsere Sicht ist die einzig richtige, haben wir nicht zugehört. Das Thema Dialog, man sollte, glaube ich, als Journalist wirklich mehr zuhören, was der Leser sagt, was der Zuschauer will. Das ist, glaube ich, wie man dahin wieder kommt und wo man die abholt, weiß ich nicht. Aber ich weiß ja auch, was Menschen mit Migrationsgeschichte angeht. Wenn die sich, also so Pegida-Menschen finden sich in etablierten Medien nicht wieder. Menschen mit Migrationsgeschichte, ich spreche zum Beispiel von Russlanddeutschen, finden sich in etablierten Medien nicht wieder, also gehen sie zu Russia Today. Das sind ja so, das sind fatale Entwicklungen. Und die müsste man irgendwie stoppen. Die Frage ist nur, wie. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie...
Wenn ich da vielleicht einen Satz... Oder ja.
Nee, bitte gerne. Wir haben noch so ein bisschen Zeit, nur weil so viele Meldungen sind. Aber es ist schon so, dass man da gerne noch mal kurz einen Satz anschließen kann.
Einen Satz, weil ich in einem vorherigen Leben mal Korrespondent für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen war, bevor ich Türkei-Korrespondent wurde. Ich teile die Einschätzung total... Wir haben uns erst mit diesen Leuten angefangen zu diesen Leuten, da geht schon los, also allein dieser Begriff ist schon. Wir haben uns mit gewissen Phänomenen erst dann angefangen zu beschäftigen, als sie irgendwie sichtbar, für alle sichtbar wurden, weil Pegida auf die Straße gegangen ist und weil jetzt die AfD ins Parlament einzieht. Ähnlich New York Times Text neulich, wo der Autor, finde ich, zu Recht kritisiert hat, wir haben uns erst mit den Trump-Wählern beschäftigt, als Trump dann ins Amt gewählt wurde. Dann kamen all diese Sozialreportagen aus dem mittleren Westen in den USA, die man zuvor nie lesen konnte. Ähnlich, glaube ich, auch was Teile Ostdeutschlands betrifft. Ich glaube, auch da gab es ein Versäumnis. Da ist man jetzt natürlich spät dran. Und ich glaube, die Sorgen dieser Menschen ernst zu nehmen, was ja so eine Phrase geworden ist, bedeutet nicht, ihnen zu sagen, ja, diese Flüchtlinge sind aber auch wirklich ganz schön schlimm, sondern ich glaube, dass man das jetzt eben nachholen muss, was man lange versäumt hat. Irgendwie da auch, also es ist ja auch eine Urtugend, eigentlich eine journalistische Urtugend, wie Sie auch gesagt haben, rauszugehen. Mit den Menschen zu sprechen, auch die Prekarisierung, die dort über viele Jahre, die neoliberale Verwüstung, die über viele Jahre in einigen Gegenden Deutschlands ist, nicht nur im Osten, also kann man auch durch NRW fahren, und durch Niederbayern, wo ich herkomme, wo im Übrigen auch eine extrem hohe AfD, also der Stimmanteil der AfD extrem hoch war. Das hat man lange zu wenig gemacht und ich hoffe, dass insofern jetzt AfD, Trump, Brexit auch ein heilsamer Schock ist, dass diese Blase, in der man lange war, die ja schon auch eine Berlin-Mitte-Hamburg-Eppendorf-Blase war, dass man aus der rauskommt.
Speed-Dating hier vorne, mal. Ich sehe mal so verschiedene Zeichen. Hier ist noch jemand, die Dame wartet auch schon eine Weile. Dann geht es, glaube ich, da hinten nochmal, dann bei euch weiter mit nochmal zwei Fragen. Bitte aber erst Sie.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Mein Name ist Dagmar Scheibert. Ich arbeite seit 20 Jahren als freie Autorin. Und ich wollte eine andere Perspektive nochmal auf diese Runde oder in einer Frage versuchen zu formulieren. Und zwar, es ist ja gängig, dass Good News, Bad News are Good News, also schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Und das ist ein sehr großer Druck, unter dem auch selbst öffentlich-rechte Medien stehen, nicht nur die privaten, auch Printmedien. Und inwiefern, was macht man, um diesem Druck zu entgehen, dass man also auch Randgruppen bedient, ohne deswegen die großen Anzeigenkunden zu haben oder ein großes Feedback in der eigenen Blase?
Da darf gerne, wer möchte, antworten. Jemand, der Antworten auf diese Fragen hat. Bitte.
Ganz kurz kann ich darauf antworten. Ich bin noch nicht so lange hier im Amt. Ich bin am Anfang gefragt worden, haben Sie vor, die Regionalstudios und Büros kleiner zu fahren? Ich habe den Fragesteller angeguckt, nachdem er, wie kommen Sie denn auf so eine Idee? Das Gegenteil müssen wir tun. Wir müssen eher die Leute, unsere Redakteure, unsere Reporter, die im Land sitzen, stützen, unterstützen, stärker machen. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wir müssen dorthin,
wo eben nicht Hamburg-Eppendorf oder eben Berlin-Mitte ist, dorthin, wo die anderen Menschen mit den anderen Wahrnehmungen, mit dem anderen Lebensgefühl leben, ich habe es vorhin schon gesagt, gucken, was treibt die um. Und da müssen wir noch mehr Augenmerk hinlegen und die müssen wiederum, und das passiert auch gerade, die Sendezeit dann kriegen, wenn auch die meisten Leute gucken, nämlich abends und nicht in den Randbereichen. Die müssen dahin, die müssen präsent werden, die müssen auch das Gefühl haben, meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste, aber auch meine Freuden, mein Feuerwehrfest, meine Dorfentwicklung findet da auch statt, findet sich wieder. Das heißt, ich werde gesehen und wahrgenommen.
In der Praxis hat es für mich so dargestellt, dass immer in dem gleichen Loch gegraben wird. Das heißt, nach dem Wahlsonntag wurde als erstes Teams nach Dresden geschickt, um zu fragen, warum hat man AfD gewählt? Und ich finde, diese AfD-Problematik ist auch ein Teil einer Sache, die aus der Presse entstanden ist. Also weil man immer wieder, andere Themen hatten keine Chance, weil es war immer die AfD und auch nach der Wahl.
Ich finde es einen total guten Punkt, der mich in meiner eigenen Arbeit im Moment extrem beschäftigt, weil es ganz andere Baustelle, aber ein ähnliches Phänomen. Wir haben eine Obsession mit Erdogan. Erdogan wird quasi mit der Türkei gleichgesetzt. Er trägt auch selbst ein Stück weit dazu bei. Aber dieses Land und all die anderen Menschen in diesem Land und all die Nicht-Erdogan-Wähler kommen in Teilen zu kurz und ich glaube, das ist, also ich habe da auch keine genaue Antwort, aber ich finde, der Hinweis ist richtig und der ist wichtig und auch dieses Bad News is Good News, auch das stimmt. Es gibt im Spiegel seit ein paar Jahren eine Rubrik, die heißt, früher war alles schlechter und die finde ich total gut, weil die einen immer zu denken, weil Beispiele, wo es eben auch positive Entwicklungen gibt, gesellschaftlich, die dann oft zu kurz kommen. Also ich glaube, da ist unser Blick auch zum Teil ein bisschen zu eingeschränkt. Ja.
Ich dachte, genau, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal das konstruktive Journalismus-Wort mit auf die Bühne, wo natürlich es genau darum geht zu sagen, wie kann man Geschichten anders erzählen und wie braucht man die schlechte Nachricht, um die Geschichte zu erzählen, sondern kann man sie auch andersrum erzählen oder anders an andere Stellen hinkommen, wird auch, glaube ich, von vielen wieder kritisch beleuchtet.
Ich bin jetzt auch kein Apologet des konstruktiven Journalismus.
Nee, aber tatsächlich, glaube ich, steht der Begriff ja zumindest auch für ein Nachdenken auch in Journalistenkreisen darüber, was ist der Grund, warum, wann, wie berichtet wird. Ist es tatsächlich immer nur die Katastrophe oder die schlimme Nachricht?
Darf ich noch kurz aus diesem Internet ergänzen?
Ja.
Weil in diesem Internet gilt das meiner Meinung nach nicht mehr so uneingeschränkt mit dem Bad News are Good News. Ja, es gibt gerade auf der Plattform, auf der ich unterwegs bin, mit Facebook noch einen unheimlichen schnellen Hebel, der auf Hysterie reagiert und die viral gehen lässt. Aber was wir bei Deutschland 3000 auch beobachten, ist, was unheimlich gut funktioniert, ist Emotionalität. Und das bedeutet nicht, dass ich immer auf Wut einpreschen muss, sondern das kann auch bedeuten, dass ich einen Clip mache, das haben wir zum Beispiel gemacht, relativ früh im Wahlkampf, wo wir junge Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort haben kommen lassen, zu der Frage Doppelpass ja oder nein. Und das war einer unserer emotionalsten Beiträge, der sich extrem gut verteilt hat, weil wir glauben, da auch in diese Blase reingestochen zu haben, wo jemand gesagt hat, wow, endlich bilden die mal meine Themen ab. Und dann auch ergänzend zu diesem AfD-Vorwurf oder dass wir die als Medien zu stark repräsentieren oder zu stark darüber berichten, das ist was mich bei Deutschland 3000 als innenpolitisches junges Format auch total beschäftigt, dass wir immer gesagt haben, wir werden nicht über diese Stöckchen springen, die uns hinhalten und uns nicht eine Agenda diktieren lassen, nur weil da gerade jemand Wahlkampfthemen versucht zu setzen. Und was wir nach der Wahl gemacht haben, ist, wir haben keinen Beitrag darüber gemacht, dass wir jetzt 13% Rechtspopulisten im Bundestag haben, sondern wir haben einen Beitrag darüber gemacht, was wir uns von diesem neuen Parlament wünschen als junge Menschen und was für Themen längst hätten angegangen sein werden können, vor 4 Jahren schon und vor 8 Jahren von den vergangenen Regierungen, die jetzt aber dringend sind. Und ich glaube, das ist so eine Mischung und ja, der Beitrag funktioniert, der läuft immer noch, der ist seit einer Woche jetzt draußen und sammelt seine Views. Und ich glaube also, dass man auch mit guten Nachrichten, weil das sind Wünsche, die wir an Politik formuliert haben und nicht Vorwürfe, und damit kann man eben auf dieser Plattform auch was erreichen.
Ich würde mal weiter fragen. Ich stelle so. Bitte, da hinten gibt es noch 2 Fragen.
Ja, Beiträge vielleicht. Mein Name ist Dirk Wascher. Ich bin Umweltwissenschaftler und in den Niederlanden tätig. Und in Holland, wie man sich vielleicht erinnert, ist der ganze Umbruch und die Krise der Presse ja schon viel eher eingetreten. Noch lange vor Pegida und Trump-Wahlen gab es ja da den Theo van Gogh-Mord und den Pim Fortuyn-Wahl, Populist seines Zeichens. Und die ganze Presse damals in dieser Parsen, diese lila Regierungszeit von Wim Kok, die war in eine Wahnsinnskrise geschleudert, von einem Tag zum anderen und praktisch die Glaubwürdigkeit absolut entzogen im Angesicht einer sich, sagen wir mal, populisierenden Informationsflut, wo die Presse auf einmal dastand wie ein Allianzgebäude, eine Allianz der Regierenden. Und das hat also insofern vielleicht auch interessant für hiesige Presseexperten doch mal zu gucken, wie sind die da eigentlich damals mit umgegangen, was für Erfahrungen haben die gemacht. Denn inzwischen hat sich das wieder austariert. Damals war es so, dass die überhaupt nicht mehr kritisch berichten konnten, ohne sich sozusagen sofort zu isolieren im Angesichts dieser populistischen Forderung, ihr müsst anders schreiben. Das hat sich alles beigelegt, aber ich glaube, das ist ein interessanter Lehrprozess, der da abgelaufen ist. Das andere ist nochmal bezüglich der, ich sitze überhaupt nicht in der türkischen Gemeinschaft, habe da jetzt nicht viel Freunde, aber ich habe zwei gute Bekannte, praktisch der im Hotelbetrieb einen langen Job hat, aber im Getriebe dieses Jobs nicht gerade sehr oben ist. Dann eine wissenschaftliche Expertin im Thema Landschaftsökologie in Ankara. Und die sind beide nun wirklich sehr unterschiedlich. Also sie habe ich kennengelernt als aufgeschlossene, europafreundliche, interessierte, ne, würde am liebsten Beitritt und alles mitmachen. Beide seit dieser praktisch Wandlung, die Türkei durchgemacht hat und seit Erdogan, glühende Fans von Erdogan geworden. Es ist schwer tatsächlich, das zu thematisieren, zumindest mit der Wissenschaftlerin. Ich meine aber auch in dieser Gruppe jetzt gibt es eine gewisse Homogenität und letztendlich, wenn man darüber spricht, man würde gerne so den Dialog aufgreifen, man würde den Austausch pflegen, dann müssen diese News auch höher rauf in der sozusagen Prioritätenliste der Darstellung. Man arbeitet sich an Erdogan, an Trump ab jeden Tag, aber diese anderen Nachrichten, warum werden die zu glühenden Vertretern? Die sind nicht dumm, die haben eine ganz bestimmte Erfahrung im europäischen Kontext gemacht, haben ihre Frustration gesammelt, sind auch an der Nase herumgeführt worden mit Wertebegriffen, die hohl waren. Und die werden alle an die Seite geschoben, so nach dem Motto, ja, aber Erdogan ist erstmal auf die Nummer eins Feind. Und da muss man auch überlegen, wie baut man so eine Zeitung und so eine Newsseite überhaupt auf, damit das sich mal verschiebt, das Ganze.
Ich würde das jetzt mal fast eher als Anmerkung an der Stelle stehen lassen. Gibt es jetzt direkte Erwiderungen? Es war eher nochmal ein konstruktiver Beitrag zu dem, was uns hier heute beschäftigt. Vielen Dank. Irgendwo war noch was, ja, bitteschön. Okay, dann machen wir.
Hallo, mein Name ist Jeanette Veninger. Ich bin aus den Niederlanden und wir haben uns kennengelernt in den Niederlanden. Ja, ich habe für die Dame von der ARD eine Frage. Sie sagen so, wir müssen in das Land, um die Meinungen zu sammeln. Aber ich finde nicht nur die Meinungen von Menschen einzelnen. Natürlich, Human Interest ist auch sehr wichtig und auch die Meinung von Menschen ist sehr wichtig. Aber in diesem neoliberalen Klimat, wo wir leben, ist auch die Mensch aus ökonomischer Vertretung, Freiberufler und so, wie sind die geschützt in dieser Gesellschaft, finde ich eine sehr wichtige Frage, weil da teilt sich das ökonomische Leben. Und dann habe ich für die Dame, die neben ihr sitzt, habe ich noch eine Anregung, damit die die lange Haare, ja, haben die alle.
Aus Dollar.
Wollte ich noch sagen, dass dieser Herr Mayer, wo Sie von gesprochen haben, dass Herr Mayer auch mal herausgefordert werden kann. Ein bisschen mehr Kreativität in den Nachrichten. Was ich in den deutschen Nachrichten sehr schätze, sind die kritischen und langen Beiträge, die es in den Zeitungen gibt. Aber was ich ein bisschen vermisse, ist ein bisschen lockere Kreativität, um Herr Mayer mal richtig runterzuholen und zwei Wochen wirklich aus den Nachrichten zu schmeißen und dann ihn wieder zurückkommen zu lassen. Er hat dann auch Zeit, um wieder zu sich zu kommen und sich kritische Sachen echt richtig lebhafte Sachen zu sich zu holen, um eine Antwort zu geben. So, ich würde sagen, Herr Mayer muss herausgefordert werden. Danke sehr.
Dankeschön.
War es jetzt auch als eine Frage gestellt oder eher ein Statement?
Ja, das war eher eine Anregung, das zweite. Das war
ein Statement.
Möchten Sie noch mal auf die...
Ich habe es auch als Anregung verstanden.
Ja, das ja. Ist zum
also ich habe an dem Podium...
Ja, die Dame von der ARD, die hatte ich dann gerne, sag mal, okay, über diese ökonomische...
Es ging um Freiberufler.
Ja, sag mal...
Freiberuf, das, um Darstellung, um Nöte, Sicherheit von Freiberuflern.
Ja, unter anderem, sag mal, Menschen sind nicht nur Menschen als Personen, aber ja. Sind auch ökonomische Vertretungen für sich selber. Und in diesem neoliberale Klimat finde ich, sag mal, dass diese Freiberufler, Entität oder Freiberufler bestehen, ein bisschen, sag mal, zu wenig repräsentiert wird, so, sag mal, mehr die Menschen zu sehen als ökonomische Einheit. Und neben natürlich diese Human Interest Geschichten.
Das verstehe ich sehr gut. Wir haben Wirtschaftsformate, die sich damit beschäftigen, aber auch tatsächlich die Hintergrundnews beschäftigen sich damit. Beim RBB arbeiten rund 1500 Freiberufler in programmgestaltenden und nicht programmgestaltenden Bereichen. Das heißt also, nicht programmgestaltend ist Technik, Produktion. Programmgestaltend sind tatsächlich Journalisten. Also von daher, das Thema ist uns gar nicht fremd. Ist aber interessant, dass Sie sagen, es kommt zu wenig vor. Das nehme ich mal als Anregung auf jeden Fall mit. Vielen Dank.
Ich würde sagen, die höchstwahrscheinlich letzte Frage heute kommt von Ihnen hier vorne. Bitte schön. Oder Anmerkung? Ich weiß also, ja noch
nicht. Nee, keine Anmerkung, eine richtige Frage. Fakt ist, alle, die hier sitzen, haben mehr oder weniger so einen Intelligenzquotienten, dass sie wissen, dass Halbwahrheiten auch Lügen sind. Und die Gegenseite, die uns nicht so mag, die hier auch nicht vertreten ist, die arbeitet sehr intensiv mit Halbwahrheiten. Übrigens, ich bin grauhaarig, aber gerade Jugendliche merken das, kommt die Argumentation aus dem Herzen, kann ich mich an den anlegen oder wird der dafür bezahlt, damit er mich belustigt. Fakt ist jedenfalls, wir dürfen auf keinen Fall, und da soll die Podiumsrunde mal einhaken, den Gauland, die Medienlandschaft als Gauland, als nationales Gauland überlassen. Fakt ist, wenn ich zum Beispiel den Gauland anzeige, weil er die deutschen Weltkriegssoldaten lobt und man sollte sich an den selber erinnern, und die Staatsanwaltschaft schreibt mir, das ist kein Verbrechen, ja, wahrscheinlich auch ein graumelierter, wie beim Holocaust, keine Einzeltaten, man muss hier Samttaten und so weiter, also da braucht man ja nicht tiefer steigen. Wichtig ist, wenn auch so ein Graumelierter antwortet, alles, was der sagt, ist richtig, dann ist der für mich falsch am Platz. Fakt ist jedenfalls, die Medien haben auch die Verantwortung, da Salz in die Wunde zu streuen und zu sagen, das sind ja Gesetzssachen, die waren vor 10 Jahren, die waren beim Auschwitz-Prozess in den 60er, 70er Jahren. Aber jetzt ist die Situation anders. Und die Medien müssen da auch einsteigen und sagen, Staatsanwalt A, B, C oder wie auch immer, ist ein Mann von gestern. Wir holen junge Staatsanwälte raus, die auch an junge Herzen rankommen. Und das müssen die Medien und als Intendanten vielleicht neue Plattformen machen, Lügen aufzeigen, Halbwahrheiten, genau in den Halbwahrheiten sind Lügen, wie was Neues vom Hart, Halbwahrheiten, hier sind sie, das sind Lügen.
Okay, alles klar. Also ich meine, das eine ist die strafrechtliche Komponente, die, glaube ich, sowieso nochmal natürlich an anderer Stelle greift, wenn jemand Aussagen macht, die auf diese Weise verfolgt werden können. Aber Maximilian Popp ist sofort angesprungen.
Ja, aber ich finde den Hinweis, so wie ich ihn verstanden habe, richtig und auch wichtig zu sehen, diese Auseinandersetzung, die wir gerade führen in Deutschland, aber in vielen Ländern der Welt, die den Grundsatz berührt, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Die ist hitziger geworden, die ist polarisierter geworden und der müssen wir uns stellen und wir müssen sehen, es gibt eben auch verschiedene Player in dieser Auseinandersetzung. Ein ganz kurzes Beispiel, das ich sehr bezeichnend fand, ich hatte über den Giftgasanschlag des syrischen Regimes in der Provinz Idlib mit Kollegen berichtet vor einigen Monaten, wo es eine Reihe unabhängiger Experten gab, die sich diesen Vorgang angeguckt haben, wo die UN sich diesen Vorgang angeguckt hat und zum eindeutigen Ergebnis gekommen ist, es war das syrische Regime. Parallel dazu gab es aber eine Lügen-Desinformation, wie man auch immer es nennen will, Kampagne der russischen Regierung von Putin, die das in Frage gestellt hat. Und bei vielen ist am Ende irgendwie der Eindruck zurückgeblieben, es gibt die Darstellung, es gibt die. So genau weiß man es eben nicht. Das heißt, da kommt, glaube ich, und bei Trump hat man es ja aber lehrbuchhaft gesehen, in der gesamten Lügenkampagne seines Wahlkampfs, die er jetzt heute noch anhält. Da kommt einiges auf uns zu. Es ist keine leichte Auseinandersetzung, weil zum Teil es mächtige Akteure sind, weil es zum Teil Akteure sind, die über enormes Kapital, über enorme Finanzen verfügen. Und dem müssen wir uns stellen. Und deswegen finde ich, ich finde es gerade großartig, in dieser Zeit Journalist zu sein, weil ich habe das Gefühl, es war nie wichtiger.
Ja. Ich wollte noch sagen, ich finde, da war ganz viel dabei, wo ich Ihnen zustimmen würde. Ich habe aber inzwischen auch, und das gehört auch zum Teil der Arbeit, die es gerade so anstrengend macht, so Alarmglocken, die bei mir angehen, zum Beispiel, wenn Sie das Wort Gegenseite verwenden. Das ist was ich mir jetzt vorgenommen habe für die nächste Legislaturperiode bei einem Politikformat, nicht zu behaupten, es gäbe da Seiten und ich stehe auf der einen und dann muss ich jetzt über oder gegen die Gegenseite berichten, sondern ich glaube, gerade bei dieser neuen Partei, die jetzt zum ersten Mal in den Bundestag kommt, kommen da knapp 90 Abgeordnete, von denen zum Teil eben oder die meisten waren nie vorher Abgeordnete. Das heißt, die werden uns Journalisten sehr viel Raum und Platz geben, da auch sich da die Leute falsch darzustellen oder da sehr schnell sehr zynisch zu werden, weil sie eben auch Fehler machen werden. Und da dann aber mit den gleichen Maßstäben ranzugehen wie an die anderen Parteien und die an den gleichen Maßstäben zu messen, aber nicht hinzugehen und sagen, ah, da war jetzt wieder eine vermeintliche Gegenseite oder die Partei, die wir alle wieder aus dem Bundestag rausschreiben wollen oder irgendwas, darum kann es nicht gehen. Und da können Sie jetzt sehr genau Journalisten beobachten, wie gehen die jetzt eigentlich an diese neue Partei ran? Und das ist das, was ich vorhin meinte, das ist für beide Seiten verdammt anstrengend, weil da so viel kommen, so viele Fälle, wo man sagt, oh, da kann ich jetzt super schnell ein 3-Minuten-Video drüber machen, das wird sich total gut klicken aus dem Anti-AfD-Lager oder umgekehrt. Und es wird im Zweifel das langweiligere Video, wenn ich da differenziert rangehe. Und da müssen Sie halt klicken, damit ich davon mehr mache. Aber das ist so, also da muss man, da kann man jetzt, glaube ich, sehr genau auch beobachten, so was bedeutet denn Journalismus in dieser Zeit, wo machen Leute das richtig und wo falsch? Im Zweifel ist die etwas langweiligere Version vermutlich die richtige. Aber auch da so, verzeihen Sie uns, weil da werden wieder Fehler passieren, sowohl im Parlament als auch in diesen Redaktionen.
Spitzenschlusswort, oder? Liebe Runde.
Wunderbar. Super. Mic drop. Kannst du dich bitte teilen lassen? Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Stefan Rusmoll, bei Johanna Stolarik, bei Patricia Schlesinger, Maximilian Popp und Eva Schulz. Sowieso natürlich bei Ihnen. Das war die Auftaktveranstaltung des Prix Europa mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Und man kann sich hier noch an der Bar weiter die Köpfe hitzig streiten oder Thesen dieser Runde nochmal aufgreifen. Danke, dass Sie da waren und so gut mitdiskutiert haben. Schönes Wochenende.